In dieser Folge wollen wir es mal wieder ein bisschen genauer wissen als andere Kinder. Wir haben viele Fragen, nicht nur an unseren Gast Dr. Laura Hottenrott, sondern auch an viele andere Lebens- und Lauflagen im Bestzeit-Podcast von Philipp Flieger und Ralf Schott. So, welche Frage brennt dir heute am meisten auf dem Herzen? Wie geht es dir? Warum? Wieso? Und wieso heißt du Philipp?
Das sind sehr viele Fragen auf einmal. Ein paar kann ich beantworten. Über die andere reden wir wahrscheinlich morgen, da die Nacht, die mir bevorsteht, spannend werden wird. Und die Erkältungssaison ist zurück, Ralf. Die merken wir auch zu Hause in Form unserer Kleinen, die jetzt aus der Kita wahrscheinlich die ersten Viren, Keime, Bakterien aufgeschnappt hat. Insofern kann ich dir wahrscheinlich morgen oder übermorgen sagen, wie es mir gehen wird. Ich habe eigentlich am Wochenende was vor, Ralf. Und zwar ausnahmsweise nicht einen Marathon schon wieder laufen. Das habe ich jetzt mal wieder abgehakt für dieses Jahr in Berlin. Sondern Marathon kommentieren, nämlich auf Eurosport, den Chicago-Marathon. Also für alle Marathon-Fans da draußen, wenn ihr Sonntag nicht wisst, was ihr nach eurem Longrun oder vielleicht auch nach dem München-Marathon, falls ihr
in München laufen seid. Oder nach dem Baldeneysee-Marathon.
Auch nach dem Essener Baldeneysee-Marathon machen sollt, um bestmöglich zu regenerieren, dann schlage ich vor, ihr schaltet um 14.15 Uhr einfach mal Eurosport ein. Dann könnt ihr auch einfach nochmal einen Marathon anschauen und hört meine Stimme oder vielleicht auch nicht, weil ich nicht mehr reden kann. Das lassen wir jetzt einfach mal offen stehen und gucken, wie die nächsten Tage so werden.
Also ich weiß nicht, ob ihr es vielleicht hört, ja, aber sagen wir so ganz leicht habe ich auch so, ne, so ganz leicht kratziges Stimmchen, ja. Ich bin aber, glaube ich, schon drüber, ja, weil ich hatte ja letzte Woche da noch mein Radrennen.
Ja,
in das Münster. War dann schon ein bisschen anstrengend. Vor allen Dingen, ich habe dann so einen Hauch zu lange da gesessen, weil ich musste dann doch zusätzlich so Pasta noch zwei Stücke Kuchen essen. Und dann war mir ein bisschen schattig, ne, so, weil die Sachen natürlich noch so halb nass waren, die ich anhatte.
Angeschwitzt
bisschen. Ja, so angeschwitzelt schön, ne, sitzt man dann da doch, war total tolles Wetter und super, es hat völlig Spaß gemacht, es war so, wie ich gehofft hatte, entspannte Leute, gechilltes Rennen, anspruchsvoll, richtig mit Schmerzen, alles, was man haben wollte, ja, aber total glücklich, Ziel, super, Spaß gemacht, Sonne scheint. Ja, meine große Tochter, die wohnt ja in Münster, studiert da, getroffen und so. Es war toll. Aber dann am nächsten Tag denkt man, ach, war doch anstrengend. Und zwei Tage später dann, wieso läuft jetzt hier meine Nase? Was ist das? Ja, und ja, dann geht's schon los. Ne? Und über Immunsystem müssen wir sowieso gleich noch mit euch reden. Ja, also das ist ja eh klar. Aber das ist ja jetzt so die Saison. Ne? Normalerweise wärst du ja jetzt schon, wenn du noch was vorhättest, also zum Beispiel so wie Laura, nämlich Frankfurt laufen, dann wärst du ja jetzt schon panisch.
Du wirst versuchen, dich zu isolieren, so gut du kannst, und möglichst soziale Kontakte vermeiden, wo es nur geht. Es ist wirklich so, gestern, als ich unsere Tochter in der Kita abgeholt habe, das sind ja auch immer andere Eltern natürlich zugegen, und eben auch einen anderen Elternteil getroffen, ins Gespräch gekommen. Ich wusste, man hat so die gemeinsame Ebene mit Laufen und so, und da steht der München-Marathon jetzt an der Wochenende. Und der Vater, mit dem ich sprach, der meinte auch so, boah, ich bin so panisch. Die Einschläge kommen immer näher im privaten Umfeld und auch im Arbeitsumfeld. Ich nehme mir, glaube ich, die restliche Woche erstmal frei und versuche mich zu Hause zu isolieren. Aber wie das halt so ist, wenn man Kinder hat, die in die Kita, Kindergarten, Schule oder was auch immer gehen und die natürlich noch zu Hause sind, man kommt halt natürlich nicht komplett umhin, dass ja da womöglich doch auch mal was zu Hause an, wie soll ich sagen, Immunsystem-Herausforderungen wartet. Also da bin ich inzwischen wirklich, also niemand ist gerne krank, aber ich bin Gott froh, dass das nicht mehr mein Job ist, weil ich weiß auch, dass es für alle, die das auch nebenher ambitioniert machen, auch wahnsinnig schlimm ist. Das ist ja, du steckst da so viel Leidenschaft rein, so viel Zeit, so viel Energie und du möchtest natürlich, vielleicht möchte nicht jeder Bestzeit laufen, vielleicht möchte jeder auch nur ein geiles Erlebnis haben, aber es ist ja klar, du rennst diesen Marathon nur, wenn du gesund bist. Und wenn man so viel Zeit da reingesteckt hat, dann möchte man nicht in der letzten Woche das Ding noch absagen müssen. Und ja, deswegen, ich kann mich da in ganz viele Menschen reinversetzen, weil wir sind mitten in der Marathonsaison. Köln war letzte Woche, Berlin vor zwei Wochen, Wochenende ist jetzt, haben wir gerade schon gesagt, München und Essen in Deutschland, Chicago natürlich auch in den USA und wahrscheinlich noch ganz viel anderes auf dem Erdball, was wir gar nicht erwähnt haben. Und dann gibt es ja noch so viel, was kommt. Deswegen, das ist die, wie soll ich sagen, läuferische Lebensrealität, in der wir uns aktuell da befinden und uns viele da auch ein bisschen, wie soll ich sagen, angespannt hier ihre Tage durchleben.
Also ich habe ja mal gehört, dass es da so im Süden ein großes Vergnügungsfest gibt, das oh, auch das durchaus Spuren hinterlässt. Da gab es heute auch einen sehr, sehr guten, in Teilen sehr warnenden Artikel in der Süddeutschen Zeitung, weil logischerweise ja die Wiesen, wie ihr sagt, ja, was macht, ja, also ne, Erkältungsverbreitung und so weiter, ja, Corona-Einschläge, haben wir, glaube ich, schon drüber gesprochen, sind auch immer dichter.
Ja.
Und dann steht halt der München-Marathon so da, ne, eine Woche danach. Das ist wirklich an einer nicht guten Stelle, um es mal so zu sagen. Ja,
also, hartes Timing.
Ja, ne, also, und dass dann alle da nur antialkoholisch getrunken haben, glaube ich jetzt auch nicht. Und naja, das ist halt einfach ne, dicht und viel und so weiter. Da liegt jetzt von der Zeit im Marathonkalender liegt Karneval besser.
Also, das kann man sagen, besser. Ja. Es ist etwas mehr Abstand zu den Frühjahrshighlights auf jeden Fall, während die Wiesn natürlich voll damit reinfällt. Und das ist in der Tat so, da habe ich auch von einigen Leuten, die dort in München, natürlich musst du ja auch, also man ist ja quasi genötigt durch Arbeit, Freunde, wie auch immer, da wahrscheinlich ein paar Mal dann auch aufzukreuzen, dass da die, also einerseits Corona, andererseits auch die sogenannte Wiesengrippe auch echt dieses Jahr richtig garstig war und dass Leute da auch richtig flach gelegen sind. Von dem her, ja.
Bist du denn da hingegangen, als du aktiv warst? Also, das war ja Off-Season, ne? Also solange du nicht Marathon gelaufen bist, war das Off-Season, ne?
Genau, als praktisch noch Bahnläufer war es im Prinzip Off-Season. Ich war aber ganz selten auf der Wiesn. Ich glaube, ich war erst einmal oder zweimal auf der Wiesn. Also wirklich super selten. Und dann als Marathonläufer wäre es maximal gegangen eigentlich, wenn du wirklich direkt Berlin am Anfang gerannt bist. Dass du dann die zweite Hälfte vielleicht noch hättest mitnehmen können. Ansonsten weitestgehend meiden. Menschen meiden, die dort waren. Das war immer eigentlich so die Maßgabe.
Warst du auf der Wiesn? Ja, tschüss dann.
Du, dann lass uns erstmal in 3 Wochen wieder treffen. Ne? Lass uns gerne mal einen Videocall machen.
Wenn es draußen wieder warm sehen, ist, treffen, ne?
Genau.
Ja, das ist sehr schön.
Ich habe witzigerweise auch, es streift das Thema, wo wir gerade eh schon sind. Ich habe am Wochenende mit Kai Pflaume mal wieder telefoniert und wir haben noch mal ein bisschen, wir sind ein bisschen auch unter anderem in Nostalgie geschwelgt, in Hinblick auf, dass es jetzt ja fast ein Jahr her ist, dass er natürlich auch seinen Marathon gelaufen ist in New York und er hat gesagt, dieses Jahr ist er, glaube ich, auch nicht ganz gesundheitlich unbeschadet durch diese Wiesnzeit gekommen, weil das jetzt ja auch wieder Arbeitszeit ist, zusätzlich auch noch, also nimmt ja auch schon wieder hier neue Sendung auch seit einiger Zeit und er gesagt hat, ihm ist jetzt nochmal sehr viel bewusster geworden, was für ein großes Glück er hatte, da werden wir später übrigens mit Laura Hottenrott auch drüber sprechen, auch dieses Thema Demut, auch Dankbarkeit oftmals, wenn Dinge funktioniert haben, ja, so wie man es sich vielleicht auch erträumt hat und das hat Kai auch gesagt, das ist ganz spannend, also das ist ja nicht nur bei Profis so, das ist auch bei ambitionierten Amateuren ja natürlich genauso, wenn du wirklich viel, viel Zeit und Herzblut in was reinsteckst und dann am Ende vielleicht auch das wirklich perfekte Rennen an einem perfekten Tag hast, das setzt manchmal sogar erst sehr viel später ein, als unmittelbar nach dem Rennen, klar, viel Euphorie und Glückseligkeit und dass du das geschafft hast, das ist gleich da, aber wie viel Glück du hattest, dass alles auch in der Vorbereitung so gut hingehauen hat. Das sagt er, das ist ihm jetzt mit fast einem Jahr Abstand noch viel bewusster, als das letztes Jahr oder bislang der Fall war.
Da sind wir doch schon gleich bei unserem Partner für heute, ne? Denn ihr könnt natürlich euch auch täglich oder wöchentlich oder jedenfalls sehr intensiv mit Joghurt, mit Sauerkraut oder mit Kimchi berieseln. Für alle, die bei diesen Worten schon leicht das Gesicht verziehen, ja, oder die sagen, bloß nicht, ja, die müssen sich halt anders mit der Darm-Immunachse befassen, ja, oder das Immunsystem anders stärken. Wir haben eine sehr schöne Empfehlung für euch. Es ist nicht die neue Empfehlung, kennt ihr schon, aber es ist ja immer wieder ein neuer Aspekt, den wir euch auch da nahe bringen wollen, nämlich AG1.
Ja, und mit AG1 kannst du eben nicht nur deine Verdauung, sondern auch dein Immunsystem unterstützen, denn, das wissen vielleicht viele, vielleicht auch noch nicht so viele, 70% eures Immunsystems, ja, das sitzt eben im Darm. Und AG1 enthält viele wichtige Nährstoffe wie Vitamine, Mineralstoffe, Darmbakterien und andere natürliche Pflanzenstoffe, die Ballaststoffe und Verdauungsenzyme liefern. Und ja, unser Angebot versorgt euch mit AG1. Ihr habt eine 30 Tage Geld-Zurück-Garantie, könnt das also ganz entspannt auch für euch erstmal testen, bekommt das im Abo jeden Monat frei Haus geliefert, habt da keinen Stress. Und auf drinkag1.com/bestzeit, da gibt es dann on top auch noch eine Flasche Vitamin D3 plus K2 und 5 Travel Packs gratis bei Abschluss eines Abos noch dazu. Und ja, für uns absolute Herzensempfehlung. Ich bin ja den Herbstbeginn, sage ich jetzt mal, Gott sei Dank da relativ gut durchgekommen. Für mich schon seit knapp 3 Jahren tägliche Routine. Auch in Berlin beim Marathon hatte ich natürlich die Travel Packs dabei, habe ich täglich auch eingenommen. War aus verschiedenen Gründen eine sehr intensive Zeit. Die Woche war schon anstrengend, bevor ich in Berlin war. Und in Berlin hatte ich eine ambitionierte Mischung aus Terminen am Tag und teilweise auch zu späten Abendstunden noch die Vorbereitung auf den nächsten Tag, weil im Vorfeld manche Sachen noch spontan angepasst wurden sozusagen. Plus, ich habe ja dann auch gewusst, oh, einen Marathon laufe ich auch noch am Sonntag. Also diese Nummer und vielleicht auch die Abschlussparty, die man natürlich auch nicht sausen lässt, wo jetzt vielleicht dann auch 1-2 Kaltgetränke getrunken werden und man nicht so viel schläft. Also diese sehr, ich nenne es mal intensive Kombi, habe ich bislang, Daumen sind immer noch gedrückt, gut überstanden.
Ja, du bist jetzt raus. Also genau, alles, was jetzt kommt, ist ja nicht mehr darauf zurückzuführen.
Nee, genau, aber deswegen sage ich, deswegen gibt es für mich ja gar keinen Grund, diese Routine zu ändern, ja. Denn den Morgen, den starte ich mit AG1 und hoffe, dass das auch die nächsten Wochen mich hier gesund durch die Herbstzeit bringen wird. Also www.drinkag1.com/bestzeit, schaut vorbei, findet ihr verschiedene Informationen auch zur Darm-Immunachse und auch zu unserem Community-Angebot.
Ja, bevor wir jetzt gleich dann mit Laura in Olympia-Vorbereitung vor allen Dingen, ja, ganz spannend, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ich hatte viele Fragen und sie werden sehr nachvollziehbar und verstehbar beantwortet, aber sind auch sicher eine Menge Sachen dabei, die ihr für eure Laufvorbereitungen nutzen könnt. Also das ist gar keine Frage. Also bevor es weitergeht mit Craziness und Wahnsinn, ja, haben wir ja noch eine Anfrage bekommen, ob wir eine Umfrage an euch weiterleiten können. Und das machen wir in dem Fall sehr, sehr gerne, weil es geht schließlich um etwas, was euch alle bitte nicht betreffen möge, aber dann ja doch relativ viele Leute betrifft, die viel laufen, nämlich Schienbeinkantensyndrom. Und dazu wird eine Umfrage gestartet und da wollen wir gerne den Mittler spielen, damit sich möglichst viele Leute daran beteiligen.
Ja, richtig. Also wir kriegen immer wieder verschiedene Anfragen und diese ist sozusagen im Dienste der Wissenschaft, also das unterstützen wir natürlich gerne und zwar von einem Physiotherapeuten, der aktuell an der HU Berlin zum Thema mediales Schienbeinkantensyndrom promoviert, ja. Und der arbeitet aktuell schon am OSP, also am Olympiastützpunkt in Berlin und bat uns, ob wir ihm nicht für seine Studie einen Fragebogen also ob wir dazu aufrufen können, dass da vielleicht hier ein paar Leute aus unserer Lauf-Community daran teilnehmen. Das dient natürlich der Wissenschaft und im besten Falle, dass das weiter erforscht und tiefer erforscht werden kann, um dann auch noch mehr Ansätze für mögliche Ursachen und vor allem aber auch für Therapien zu finden. Und das unterstützen wir natürlich sehr gerne. Ich hatte das Gott sei Dank erst ein einziges Mal relativ früh in meiner sportlichen Laufbahn, da war ich so 18 rum. Es war so ekelhaft und intensiv, dass ich auch wirklich sehr froh bin, dass es das auch das einzige Mal war. Aber wir kriegen ja immer wieder Zuschriften von Leuten, die aktuell daran rumlaborieren. Und deshalb, ja, auch in den Shownotes findet ihr den Link zu der Studie. Wenn ihr 5 Minuten Zeit habt, nehmt da bitte gerne daran teil. Und im besten Falle, ja, wird der David da so viel Input bekommen, dass das ihm hilft, an seiner Promotion neue Lösungsansätze zu finden.
Ja, jetzt gerade, wo du es sagst, ist es spannend, weil diese Woche schrieb mir ein Kollege, der normalerweise auch gerne Rad fährt und viel Rad fährt, er hätte so Knieprobleme, also Patella, ne, Patellaspitze entzündet. Ach, ich so, Patellaspitze vom Radfahren, das ist doch eigentlich ungewöhnlich. Der läuft halt auch ziemlich viel so nebenbei, aber also, habe ich noch nie gehört. Ne? Ich so, ja, kannst du das und das und das machen und so. Ja, vielen Dank. Ich sage, ja, aber wovon hast denn das überhaupt? Und er so, ja, er hätte Hochsprung geübt. Und ich so, wie Hochsprung? Ja. Aber auch im fortgeschrittenen Alter gehört Hochsprung zum Sportabzeichen dazu. Und da hat er eine Stunde Hochsprung trainiert und hat jetzt schlimme Knieschmerzen, also Patellaspitzensyndrom. Autsch. Das ist auch richtig doof. Das geht auch nicht so gut weg, leider.
Ja.
Ne? Wir wünschen euch das allen nicht, ja, sondern wir wünschen euch eine Vorbereitung, wie Laura das genießen konnte. Aber ich muss sagen, also sie ist ja sowieso mit ihrem Trainer, der gleichzeitig ihr Vater ist, unverdächtig, dass sie nicht sehr akribisch und sehr wissenschaftlich und sehr bedacht an Dinge herangehen. Aber es geht ja darum, Höchstleistungserzielung zu Olympischen Spielen. Schon eine besondere Geschichte, die sie da mit ihrem Vater durchgemacht hat, der sie auch immer wieder überrascht hat. Das hat uns überrascht und wird euch überraschen. Auf jeden Fall wird euch nicht überraschen, dass es ein tolles Gespräch mit Laura Hottenroth geworden ist. Viel Spaß dabei.
Ja, und da ist auch schon der Gast unserer heutigen Folge, Laura Hottenrott. Herzlich willkommen, du bist Resident hier. Ich glaube, du warst wahrscheinlich in jedem Jahr, seit wir diesen Podcast haben, ich würde fast sagen, einmal da. Jetzt haben wir 4,5 Jahre, Ralf. Also das müssen wir, glaube ich, eine Tradition draus machen. Freut uns sehr, dass du wieder mit dabei bist, Laura. Herzlich willkommen.
Ja, danke schön. Also ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mich gefragt habt. Und ja, wie du sagst, tatsächlich war ich das letzte Mal, letztes Jahr da, 2023. Und es war aber auch tatsächlich der letzte Podcast, den ich angenommen habe. Ja, weil danach ist der Olympiastress losgegangen und in der Vorbereitung, da wollte ich keinen Podcast machen. Und dann nach Olympia, da wollte ich auch nicht direkt einen Podcast machen. Und jetzt habt ihr mich gefragt, jetzt passt es gerade gut rein. Und ja, zu euch komme ich gerne. Deswegen, der letzte Podcast war mit euch. Ja, und ich muss tatsächlich sagen, auch wenn es immer vielleicht nicht so gut kommt, ich bin jetzt auch nicht so Podcast-Fan allgemein. Also ich höre oft Hörbuch und andere Dinge und deswegen gehe ich auch oft nicht so oft gerne in Podcasts. Und ja, manchmal finde ich halt, mittlerweile ist das Format halt auch so, dass es manchmal zu sehr vielleicht auch zur Meinungsbildung beiträgt oder ja, manchmal auch einfach ja immer nur eine bestimmte Stimme wiedergegeben wird. Und wenn manchmal keine Gegenstimme in einem Podcast kommen kann, dann finde ich, kann man das gar nicht zu stark ja, sich anhören. Und deswegen höre ich nicht so gerne Podcasts, euren natürlich schon. Aber ja, freue mich, dass ich heute bei euch bin.
Okay, Philipp, sie hat uns entlarvt. Wir können eigentlich jetzt aufhören. Nein, aber tatsächlich haben wir ja, wir haben ja, das hast du ja mitbekommen, wir haben ja nach Paris über sehr viele Dinge diskutiert, aber gar nicht so richtig über das, wie es euch Läuferinnen und Läufern dort gegangen ist.
Ja, das
Auch
stimmt.
aus unterschiedlichen Gründen. Der eine oder die andere haben Urlaub gemacht im Anschluss. Dann waren ja auch schon gleich die nächsten Ereignisse. Ist ja direkt weitergegangen bei mir mit Iron Man und so weiter und so weiter. Deshalb sind wir auch total happy, dass wir mit dir einfach jetzt entspannt in der Olympiasaison nochmal auf Olympia schauen können. Und du hast ja jetzt auch vor ein paar Tagen deinen Blog veröffentlicht, wo du zusammen ja mit deinem Vater die sehr ausführliche, es gibt glaube ich eine Short und eine Long Version, ne, hast du uns vorher schon verraten, der Vorbereitung, die ihr gemacht habt. Und ich bin echt an ein paar Stellen wirklich überrascht. Ich sag dir auch im Laufe unseres Gesprächs vielleicht auch noch, an welcher Stelle ich überrascht war oder nicht überrascht war. Also ich bin wirklich überrascht, deshalb habe ich da auch ein paar sehr interessierte Fragen. Aber erstmal, wie viel von diesem, wie soll ich sagen, von diesem emotionalen Glanz von Paris ist denn bei dir überhaupt angekommen, als spät ankommende und ja nur kurz da gewesen seiende? Wie viel hast du davon überhaupt mitbekommen und noch rübergerettet bis heute?
Ja, das ist eine spannende Frage. Also, es kam jetzt auch schon öfters so, was war dein Highlight als eigentlich von den Olympischen Spielen in Paris? Und ich muss tatsächlich sagen, es war definitiv der Marathon an sich. Also klar ist man schon viele Stadtmarathons gelaufen, aber so eine Stimmung bei einem Rennen habe ich noch nie erlebt. Also so viele Leute, die einfach ja, für einen gebrüllt haben, die den Namen gerufen haben. Dann diese Wahnsinnskulisse in Paris. Also es war durchweg irgendwie so ein wirklich Gänsehaut-Feeling. Und zumal man ja dann auch so verteilt auf der Strecke war, jede Frau ist ja so ein bisschen für sich gelaufen, hatte man dann in Anführungsstrichen die volle Aufmerksamkeit bei sich. Und man ist ja nicht so in einem Pulk von Männern gelaufen oder mit Pacemakern. Und das war aber eine ganz neue Erfahrung. Und dann natürlich war es auch super, super hart. So einen harten Marathon bin ich noch nicht gelaufen. Deswegen war das definitiv das Highlight, weil, wie du sagst, wir waren ja am letzten Tag dran. Und dementsprechend, klar, das Olympische Dorf hat man vorher mitgenommen. Konnte dabei natürlich auch keine exotischen Dinge erleben vorher, sondern nur so ein bisschen das Standardprogramm, weil es ging natürlich darum, sich zum Marathon zu schonen. Und dadurch, dass wir dann am letzten, wirklich letzten Tag dran waren, war es dann so, dass ich mir gesagt habe, ja, am Sonntag, da versuche ich dann jetzt nochmal alles zu erleben, was ich bisher ausgelassen habe. Aber dann, ja, war da nicht so viel mit erleben. Also klar war die Abschlussfeier. Aber die Abschlussfeier, die hat leider ohne mich stattgefunden. Also es war danach nicht mehr so schön, wie ich mir das vorgestellt hatte. Also tatsächlich bin ich ins Ziel gekommen und habe mich erstmal sehr gut gefühlt. Und ja, es war einfach so, man hat nicht im Ziel irgendwie direkt Verpflegung bekommen, wie das sonst bei Marathons ist. Kein eisgekühltes Bier, keine leckeren Sachen zu essen oder ähnliches. Ja, und dann hat man noch weiter da bei diesem, im Ziel waren es ja wirklich 30 Grad in der Sonne, rumgestanden. Dann bin ich aus diesem abgesperrten Bereich raus zu Familien und Freunden. Und dann waren da wirklich Massen an Leuten, die alle gedacht haben, okay, da kommt jemand aus diesem abgesperrten Bereich, mit dem machen wir ein Selfie. Egal, wer das jetzt ist. Die wussten nicht, wer ich bin, aber dann wurde man da überflutet und war immer länger in der Sonne und irgendwann fuhr dann dieser Shuttle zurück zum Olympischen Dorf und der kam nicht raus aus dem abgesperrten Gebiet, sodass, long story short, ich um, ich glaube, 14.40 Uhr im Olympischen Dorf war. Wow, ja. Und wir waren ja schon 10 oder 11 im Ziel. Und dann, ab da ging es mir dann richtig schlecht. Also ich habe dann Schüttelfrost bekommen und alle Anzeichen ja von komplett Überhitzung.
Oh.
Und dachte mir dann so, okay, um 17.50 Uhr fährt schon wieder der Bus zur Abschlussfeier. Ich muss irgendwie bis dahin fit werden. Dachte dann, ich hole mir was Geiles zu essen im Olympischen Dorf, aber allein zur Mensa wäre schon wieder ein Kilometer zu Fuß durch die Sonne gewesen. Hat man nur noch alle Snacks aufgegessen, die halt im Zimmer waren. Und ja, dann war es aber bis 17.50 Uhr nicht zu retten. Also ich habe dann tatsächlich auch selbst die Abschlussfeier dann nur auf meinem Handy geguckt. Also leider konnte man am letzten Tag dann also da nicht so viel erleben, aber der Marathon bleibt unvergessliches Erlebnis. Und auch die Tage davor im Olympischen Dorf, die waren schon wahnsinnig, ja.
Wie früh durftest du denn, oder durftet ihr als Team, ich weiß nicht, ob überhaupt eine individuelle Anreise möglich war, durftet ihr denn nach Paris anreisen, um euch so ein bisschen einzustimmen und auch anzukommen im weitesten Sinne?
Also mein Wunsch war ursprünglich, dass ich auch aufgrund der Hitzeanpassung möglichst früh da sein möchte und am liebsten so früh, dass ich die Eröffnungsfeier auch mitnehmen kann.
Mhm.
Weil ja im Olympischen Dorf auch viele Trainingsmöglichkeiten gegeben waren. Also es war wirklich super ausgestattet da, auch an Laufstrecken und Ähnlichem. Das war aber dann nicht möglich. Habe ich ja relativ früh festgestellt, denn der DOSB legt das genau fest, wann wir anreisen dürfen. Und es war für uns der Dienstag und der Mittwoch der Anreisetag vor dem Rennen am Sonntag.
Mhm.
Genau.
Ja, wobei man,
das war natürlich auch nicht so einfach. Ja,
zu, wobei man zur Ehrenrettung des DOSB, ja, ich weiß, da gibt's auch Diskussionen, da gab's auch Diskussionen im Hintergrund, die kenne ich, die können wir hier nicht öffentlich machen, aber ich kenne die Diskussionen. Tatsächlich.
Du meinst mit Zimmern und welche Zimmer, welche
ja,
Leute
das,
bekommen haben?
Ja, das hat da Diskussionen gegeben, auf jeden Fall. Ja,
ja.
Es war schon auch so, dass das Dorf insgesamt ein Platzproblem hatte und dass das lokale Organisationskomitee ja immer wieder Leute gebeten hat, nicht zu kommen. Ja, Höhepunkt war ja für mich, als die Basketballer das Halbfinale erreicht hatten, hatten sie denen ja gesagt, könntet ihr nicht vielleicht lieber in ein Hotel gehen und nicht ins Olympische Dorf kommen? Und die haben gesagt, ist doch alles klar mit euch oder so. Also da war schon klar, es waren halt einfach relativ wenig Leute gleichzeitig im Olympischen Dorf. Wobei, ihr müsst jetzt für euch zu Hause das so verstehen, das Dorf wird halt absichtlich nicht unendlich groß gemacht, weil tatsächlich immer wieder Leute abreisen. Also es ist nie die volle Kapazität, also dass alle akkreditierten Sportlerinnen und Sportler da sind, weil ja auch Sportarten dann zu Ende sind etc. Aber klar, dann zu sagen, okay, 72 Stunden danach müsst ihr das Dorf verlassen, das ist nämlich auch so eine Regel, ja. Das ist dann halt auch nicht so einfach, weil da kannst du nicht so ohne weiteres deinen Wettkampf machen am ersten Wettkampftag und dann denken, hurra, jetzt ist man hier bezahlten Urlaub in Paris. So ist leider nicht, ne?
Genau, und für uns war die Abreise dann aber auch schon am nächsten Tag um 7.20 Uhr.
Okay, das war natürlich sehr hart.
Aber wenigstens war die Zugfahrt nach Köln sehr schön. Ja. Wir sind ja alle zusammen gefahren mit einem Deutschlandzug. Und,
allein wegen Köln?
Ja, da war auch gut Stimmung.
Ich war auf der Treppe, ich habe dich nicht gesehen.
Doch, ich war auch auf der
Ah,
Treppe.
ehrlich, okay. Ich kam ein bisschen zu spät, da war schon
Ja.
Gruppenfoto. Da waren wir ein bisschen voll
Ja.
insgesamt, ja. Nee.
Ja, wir sind alle in den Zug eingestiegen Montagmorgen und ein paar hatten sich irgendwie auch einen Burger gleich morgens
Boah.
geholt und dann sind wir auf dem Ja, und dann haben wir uns auf
Okay.
den Platz gesetzt und an jedem Platz stand ein Bier. Das war zwar leider warm, aber ja, viele der Teams hatten doch sehr viel Spaß.
Ja, das habe ich tatsächlich auch erlebt. Ja, ich bin ja einen Tag vorher gefahren, da waren schon etliche Teammitglieder da, die in der Region Köln lebten. Teil der Basketballer auch, die dann versuchten, halbwegs inkognito in diesem Zug unterwegs zu sein, was nur so halb gelang, aber egal. Tatsächlich hätte ich jetzt nicht ganz dringend morgens um 7 die Abfahrt. Okay, wenn man als Team reist, finde ich das noch in Ordnung. Aber, also mal ganz ernsthaft, den Saxophonisten von der EM, den hätte ich am allerwenigsten da gebraucht am frühen Morgen.
Ja, das war bestimmt so ein Hype-Thema, Ralf. Das wollte man noch ein bisschen auch auf Social Media verlängern wahrscheinlich. Aber wenn schon so früh dann vielleicht auch das ein oder andere Bier geöffnet wurde, kann ich mir vorstellen, war die Stimmung vermutlich nicht komplett schlecht in dem Zug. Also ich weiß gar nicht, mit wem habe ich mich unterhalten? Mit irgendjemandem auch, der etwas verwundert war, ob der sportlichen Abreisezeit sozusagen war auch irgendwie so, okay, ich weiß nicht, ob es Amanal war oder so. Dass das doch relativ zeitig war, aber genau, Köln, ich überlege gerade, Rio war damals Frankfurt, ne? Am Römer war das, glaube ich, der Empfang.
Weiß ich gar nicht mehr, weil da war ich nicht. Ich bin ja früher abgereist aus Rio. London war auf jeden Fall Hamburg. Da ist er dann mit dem Schiff hingefahren worden.
Ja,
Und bei
genau.
den langen
Und ich
Dingern
glaube,
ist das
Frankfurt, wahrscheinlich,
meistens
weil man nach
Frankfurt
Frankfurt
wegen
geflogen ist,
der langen
wahrscheinlich.
Flugverbindung, ja.
Ja, vermutlich, genau. Also ich war tatsächlich auch nicht da, weil ich ja dann im Anschluss noch in Rio Urlaub gemacht habe, aber viele Kollegen, unter anderem auch der Florian Ort damals, sind eben dann da nach Frankfurt. Ja, also ich glaube, so dieses Stimmungsthema danach war cool. Ich hatte aber den Eindruck, weiß nicht, Laura, du hast ja nur aus der Ferne verfolgt, du wirst vielleicht aber mit ein paar Kollegen gesprochen haben. Ich war auch im Stade de France zur Abschlussfeier, habe da sehr spontan Karten von meinem Partner bekommen, die meinten, schaut euch das doch mal live an. Und das war natürlich an sich total geil, auch sowas aus der Zuschauerperspektive mal zu verfolgen. Ich habe aber auch den Eindruck gehabt, dass viele Sportlerinnen und Sportler, die da dabei waren, für die war es ziemlich lang. Also haben sich dann doch relativ viele irgendwann mal hingehockt, die dann, glaube ich, gedacht haben, Freunde, wirklich, es ist cool, aber es ist auch lang. Und wenn ihr erwartet, dass wir da jetzt irgendwie 2,5 Stunden stehen, nicht mit uns. Und ich weiß noch, in Rio damals im Maracanã-Stadion, da hatten die halt einfach den Innenraum bestuhlt. Also du bist dann da irgendwie mal reingelaufen, einmal außenrum, zweimal außenrum, keine Ahnung, mit der Fahne und so weiter. Und dann hast du dich da aber hinsetzen können, ja, dass du dann diese ganze Show irgendwo halbwegs entspannt anschauen konntest. Das war ja dort nicht der Fall.
Nee, also es war wirklich, ich meine, der Beginn war, glaube ich, um 21 Uhr.
Und die musste
Man
ja
muss sich
viel
mal
früher da
vorstellen,
sein
um
wahrscheinlich.
17:20 Uhr fuhr der Bus schon weg.
Ja.
Deswegen hatten wir diese Zeit dann auch nicht geschafft, egal wie ich gesagt habe, ich muss dahin.
Ja.
Keine Chance, bis 17:20 Uhr wieder fit zu werden, zumal ich wusste, wir müssen danach ja dann noch länger in der Sonne stehen oder vielleicht auf dem Boden sitzen. Dann um 21 Uhr geht's los, dann noch länger stehen. Und das nach diesem Hitzerennen keine Chance. Und dann bist du frühestens zurück um 21, um 24 Uhr. Das, ja, war natürlich mega schade, aber ich war dann noch so happy mit meinem Rennen, dass ich dann irgendwie so hingenommen habe. Und das, ja, war dann so. Aber man muss natürlich sagen, viele Dinge bei den Olympischen Spielen, man muss sich natürlich darauf einstellen, sind jetzt nicht so athletenfreundlich organisiert. Und dieses mit den Busfahrten, den langen Wartezeiten, den ja sehr kleinen, sehr, sehr kleinen Zimmern, irgendwie im 8. Stock und dann Sonne drauf und hartes Bett und
Wie
zwei
waren die
Athleten in
Betten?
einem Zimmer.
Genau.
Ja, das Bett war vielleicht noch das geringste Problem, eher so die Zimmergröße.
Okay.
Und wenn man halt dann es verdunkelt hat, dann hatte man null Frischluft. Ja, und dann hat die Sonne auf den 8. Stock geschienen. Und man ist halt zu zweit da drin, hat halt keinerlei Privatsphäre, teilt sich dann mit denen im Apartment das Bad. Und es war auch so, es gab da noch so eine Art Wohnzimmer, da standen halt auch nur so irgendwie Papiermülleimer rum und das hatte auch kein Fenster. Also jetzt vor einem Stadtmarathon theoretisch sind wir ja gewohnt, dass wir oft das Privileg haben, dass wir ein sehr professionelles Umfeld haben, ein schönes Hotelzimmer und so weiter. Und bei Olympischen Spielen, klar, man weiß es, aber man muss sich auch erstmal wieder umstellen, dass man viele der professionellen Dinge, die man sonst halt anwenden möchte, dann auch einfach nicht umsetzen kann.
Ja.
Also, gleiche ist ja, Heimtrainer kann nicht ins Olympische Dorf, hat keinen Zugriff. Wenn man selbst aus dem Olympischen Dorf dann rausgegangen ist, also um meine Familie, meinen Trainer zu treffen, musste man immer durch eine Sicherheitsschleuse, also wirklich wie am Flughafen, alle seine Sachen da durchleuchten lassen, sich wieder anstellen, dann wieder rein. dann sind die Eingänge so weit voneinander entfernt, dass man dann da ewig um den Zaun läuft. Und ja, also ist klar, für so viele Menschen ist natürlich ein riesen Orga-Aufwand, aber und ein riesen Sicherheitsaufwand natürlich auch, was man noch gesehen hat an den ganzen Polizisten und die halt überall waren. Und selbst auf dem Fluss sind sie die ganze Zeit Patrouille gefahren. Dann haben ja Hubschrauber oben drüber gekreist. Aber ich muss sagen, die waren alle so freundlich. Mhm. Also die Polizisten, die Volunteers und auch viele Pariser, mit denen man gesprochen hat, die waren so überrascht, wie freundlich denn eigentlich auch die Polizisten alle waren. Also das hat wirklich ein tolles Bild abgegeben.
Wirklich?
Das waren die Menschen, glaube ich, da nicht so gewöhnt. Ich kann es nicht einschätzen, ich lebe sonst nicht in Paris. Aber das war Wahnsinn. Also die waren ja wahrscheinlich auch von außerhalb nach Paris gekommen und wollten damit ja Athleten Fotos machen und so weiter. Das war ja schon sehr verrückt.
Das mit den Volunteers, ich war ja nur ein Bruchteil davon. Mein Ralf hat ja die ganzen Spiele fast dort verbracht und meine Laura, du warst ja auch schon mindestens mal eine Woche da. Ich habe ja nur einen Bruchteil vom letzten Wochenende quasi dort verbracht und ich hatte auch einmal früh morgens am Samstag ein kleines Problem sozusagen, denn ich war eingeplant für die Eurosport-Übertragung. Das Eurosport-Studio, das ist ja das europäische Eurosport-Studio, das ist relativ groß, aber das ist logischerweise nicht im Zentrum der Stadt, sondern relativ weit außerhalb. Also dachte ich mir, wenn ich morgens um 5.30 Uhr aus dem Hotel hier losgehe, ich schnapp mir einfach ein Fahrrad, dann bin ich auch wach, bis ich da bin. Das hat verschiedene Vorteile und irgendwie besser als ein Uber ist es auch und so. Ja, also habe ich mir so ein Fahrrad geschnappt, fahr da los, als nicht sonderlich ortskundiger Touri in Anführungszeichen, also so Basics ja, aber so, das war halt schon relativ weit weg, also hau ich dann mir das Navi da am Handy rein und dann fahre ich original 5 Minuten und dann komme ich schon in die erste Straßensperre, weil, oh Wunder, die Stadt war ja abgesperrt, weil demnächst sollte der Marathon da stattfinden. Dann ich so, ey scheiße, da muss ich aber drüber, aber das war, soweit du gucken konntest und da waren überall Polizisten und Volunteers, dachte ich so, nee komm, ich mache jetzt hier nicht einen auf, ich frag mal nach, am Ende sagen die, Junge, ist dein Problem. Dann bin ich da weitergefahren, dachte mir so, das wird aber nicht besser. Ich muss ohne Scheiß, ich muss da irgendwie rüber, weil sonst wird das nichts. Also frage ich irgendwann einfach mal ganz nett so einen Volunteer, du, folgendes Problem, ich müsste in einer Stunde im Studio sein und ich glaube, der beste Weg wäre einfach, wenn ich diese Straße fahre, die aber eigentlich schon abgesperrt ist. Wie stehen da die Chancen, dass wir da irgendwie eine Lösung finden? Und der war dann so, ach so, ja, wenn du fürs Fernsehen arbeiten musst, kein Problem, macht einfach so auf, fahr einfach da lang mit deinem Fahrrad. Ich so, okay, cool. Ich hatte ja keine Akkreditierung, gar nichts, dass ich jetzt irgendwie Medienvertreter war, aber also ich fand die auch extrem hilfsbereit, muss ich sagen. Das war schon echt nett.
Also ihr Lieben zu Hause, ich muss sagen, ich muss an diesen Stellen ein bisschen schmunzeln, ehrlich gesagt, ja, weil das Ganze heißt...
Weil die ARD immer in der Limo abgeholt wurde, ja. Mit Access All Area wahrscheinlich so.
Genau. Also erstmal heißt es, hier trifft sich die Jugend der Welt, nicht hier trifft sich die Running Jet Set Community, ja, die nur in 5-Sterne-Hotels untergebracht sein kann, ja. Da seht ihr mal die Wahrheit bei solchen Veranstaltungen, ja, und von wegen 5 Limousine, ich bin immer mit 6 Leuten gleichzeitig im Auto gefahren. Und, okay. Und in der Regel war ich der Driver, weil kein anderer Bock hatte, über die Peripherie zu fahren. Ich fahre gerne in Paris. Ich habe da gar keinen. Ich bin da ehrlich, ich fahre da gerne. Weil das ist ein bisschen Freestyle und da sucht man Opportunities auf der Straße. Ich mag das gerne. Es ist alles gut. Ne? Aber tatsächlich ist es lustig, weil ihr ja aus einer Perspektive das berichtet, die mir sehr vertraut ist, weil ich jetzt ein paar Mal bei solchen Veranstaltungen war. Und ich habe sehr oft das Bedürfnis, ich muss doch nur mal eben darüber. Und hier wird es in der Regel nicht gewährt. Ja, und ich versuche es dann auch nicht, weil die Gefahr besteht dann jedes Mal, dass du deine Akkreditierung verlierst. Ne? Also wenn du so einen Mist machst, wo jemand gesagt hat, nein, da nicht rüber. Und du denkst, ja. Ach, ich flanke hier mal eben über den Zaun drüber. Dann bist du entweder schon, dann werden die übrigens auch plötzlich gar nicht mehr so freundlich. Ja, aber tatsächlich, das war ja das, was viele Menschen in Paris vorher abgeschreckt hat. Oh, jetzt kommen diese ganzen Irren, alles wird abgesperrt, ja, wir können uns nicht mehr bewegen. Da gab es auch vorher ja ein paar Berichte, die so in diese Richtung gingen, ne, nach dem Motto, erstmal ist ja alles schlecht. Und dann waren die völlig begeistert von dem, was sie gehört, gesehen am Fernseher und von Berichten gelesen hatten. Und sind dann in Teilen wieder zurückgekommen nach Paris, obwohl sie gar nicht in der Zeit in Paris sein wollten. Und haben dann auch ihre Stadt völlig anders kennengelernt, als sie die normalerweise erleben. Und da hat eben auch diese andere Grundhaltung der Ordnungskräfte, der Polizei und so weiter sehr, sehr viel mit zu tun.
Ja,
Tatsächlich
glaube
ist mir
ich.
das schon mehrfach so begegnet bei Olympischen Spielen. Ich weiß nicht, was die mit denen machen, aber es gibt offensichtlich da, ja, aber es ist ja, die sind ja unverdächtig, als dass sie nicht aufmerksam sein müssten. Ja, weil die Bedrohungslage insgesamt war ja relativ hoch. Vorher diese
Klar.
komischen Kleinscharmützel, die da waren, hat sicher auch nochmal die, sagen wir mal, Anspannungsstufe ein bisschen erhöht. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, weil es ja ähnlich war, in London haben Militärangehörige alle Kontrollen gemacht. Ja, also was du, Laura, beschrieben hast, ja, Dorf rein, jedes Stadion rein, raus, ist immer mit Kontrolle, ne, Scanner rein, raus, ja, immer. Und das waren Ladies and Gentlemen, die gerade aus Afghanistan zurückgekommen waren. Es war eine Einheit, eine große Einheit, die gerade aus Afghanistan zurückgekommen war. Das ist weit entfernt von irgendeinem vergnügungssteuerpflichtigen Ding, ja. Sicher auch mit traumatischen Erlebnissen und so weiter. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie unfassbar höflich, freundlich und klar in der Ansprache, ja, bitte hier, das, dies. Aber total freundlich, ja, immer noch mal, wo kommt ihr her, was macht ihr hier und so weiter. Super. Ich weiß nicht, wie der gemeine Polizist in Kassel drauf ist. In Köln geht es schon mal, dass man auch einen Schnack machen kann, aber dann auch irgendwann nicht mehr. Ja, spannend, ne? Was hat dich denn, hat dich das denn vorher schon gepackt, dass du gedacht hast, oh wow, geil, da will ich jetzt möglichst ganz, ganz dringend hin, weil ich hatte bei vielen schon auch den Eindruck, dass vorher dieses Flair, diese Besonderheit der Spiele in Paris sich halt schon so vermittelt hat, dass die Leute teilweise ja auch kurzfristig noch gesagt haben, oh, ich muss da jetzt unbedingt hin. Ja, wie war das für dich als Athletin, dass du wusstest, okay, ich fahre da ja irgendwann hin, da ist jetzt dann das Ding, auf den, dass ich mich hier ein halbes Jahr lang vorbereitet habe?
Ja, also klar habe ich jetzt ein bisschen Glück, dass das jetzt auch gerade Olympische Spiele dieses Jahr in Paris waren, weil ich denke, es waren wirklich traumhafte Spiele. Und ja, also ich hätte mir jetzt in den letzten Jahren eigentlich, wenn ich mir aussuchen hätte können, wahrscheinlich Paris ausgesucht. Aber war natürlich für mich der Fokus komplett auf erstmal das Rennen. Also man hat ja vorher erstmal den Stress mit der Qualifikation. Und als das dann natürlich irgendwann sicher war, auch wenn das eine große Zitterpartie ja dann noch war nach dem Valencia-Marathon, dann denkt man erstmal, okay, wow, Olympische Spiele, aber dann merkt man relativ schnell, das ist kein Geschenk, sondern man will ja da auch Leistung bringen. Und ab da ist dann eigentlich der Fokus ziemlich konkret nur auf diesen 11. August. Und man versucht natürlich weiterhin immer die Vorfreude plus die Anspannung so zu mischen, dass es einen positiven Cocktail gibt, das Ganze. Aber natürlich ist es ja nicht so getan, dass man ja einfach nur einen Spaßlauf machen kann, sondern der Marathon ist harte Arbeit und besonders unter diesen Bedingungen. Und man will halt dann diese Chance, die man einmal im Leben halt jetzt hier hat und die nur alle 4 Jahre jetzt kommt, dann optimal nutzen. Weil für mich war es so das Wichtigste, aus dem Rennen rauszugehen und zu sagen, ich habe an dem Tag wirklich meinen Tag gehabt und ich kann sehr positiv auf das Ganze zurückblicken, weil es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man mit sich selber an irgendetwas dann unzufrieden ist und dann dieses ganze tolle Erlebnis, Olympische Spiele, irgendwie nicht mit einem positiven Beigeschmack mitnehmen kann. Und das war so meine größte Motivation, dann auch eigentlich das ganze halbe Jahr hindurch, ja, mich voll darauf zu fokussieren. Und ja, andere Dinge auszublenden, auch keinen anderen Podcast zu machen oder ähnliche Dinge, sondern ja, wirklich zu sagen, schenk dir das selber, dass das halt ja für dich ein positives Erlebnis wird. Und ja, ich war auch im Ziel dann einfach unfassbar dankbar. Also dankbar dafür, dass es das halt so geklappt hat und dass ja da einfach alles irgendwie dann doch zusammenkam. Man hat ja so viele Szenarien, was ja auch schief gehen kann. Also selbst nur allein körperlich fit zu sein, ist ja nicht nur das nicht das eine, sondern ich laufe Marathon jetzt auch schon lang genug und ich meine, Philipp, du weißt es auch, dann ist man zwar vielleicht fit, aber es kann ja trotzdem immer noch so viel schief gehen. Und dann kann man wirklich 10 Finger nehmen und abzählen, was kann alles schief gehen. Man kann kurz vorher noch krank werden, man kann, weiß ich nicht, selbst den Tag davor noch irgendwie umknicken, man kann im Rennen muskuläre Probleme bekommen, man kann sein erstes Hitzerennen in seinem Leben, also was für mich, dort vielleicht nicht durchkommen oder zu schnell anlaufen oder was weiß ich. Und wenn man dann jedes Mal sagen kann, check, das ist nicht eingetreten, dann freut man sich schon innerlich. Also das ist natürlich doof, so eine Vermeidungsstrategie ein bisschen zu haben, aber klar hat man die auch so ein bisschen im Hinterkopf. Und dann ist es einfach eine unfassbare Dankbarkeit, wenn man dann wirklich 42 Kilometer alle Haken setzen kann und denkt, okay, nichts dieser Szenarien ist eingetreten, ja.
Ja, also Beispiel auch, was ja auch in den Übertragungen teils zu erkennen war, ist natürlich immer auch kritisch sind diese Verpflegungsaufnahmen, weil das natürlich extrem kompakt ist erstmal, logischerweise. Die Weltspitze ist ja da sehr versammelt und dann hast du diese relativ kleinen Verpflegungsstände. Und ich fand immer, also wenn ich mal für Deutschland gestartet bin, beispielsweise 2018 EM oder 2016 Olympische Spiele im Marathon, dann war es ja so, man stellt relativ schnell fest, Deutschland, im internationalen Jargon Germany genannt, ist immer in der Mitte dieser Verpflegungspunkte, weil das ist halt alphabetisch aufgestellt. Und ich fand immer, die Mitte war immer das absolut Kritischste, weil entweder wenn du irgendwie, keine Ahnung, Aserbaidschan bist, ja, dann hast du irgendwie am Anfang dich schon fokussieren können, okay, die nächste Verpflegung kommt, ich muss halt vorne irgendwie gucken, dass ich da relativ easy rechts bin und mir meine Flasche schnapp, dann laufe ich links rüber und habe meine Ruhe und kann ganz entspannt trinken. Und wenn du USA bist, dann gehst du halt am Anfang, läufst du komplett links an allen vorbei, schneidest da mal kurz rein, holst dir eine Flasche, auch cool. Germany war immer voll in diesem Pulk, die einen laufen raus, die anderen wollen rein und da ist halt dann auch schnell mal irgendwie passiert, dass du stolperst oder keine Ahnung, deine Flasche doch nicht bekommst, womöglich. Also das verstehe ich total. Das sind ja, das passiert ja dann achtmal, also du hast achtmal dieses Szenario in so einem Rennen, wo da einfach was passieren kann, egal wie gut du vorbereitet bist, was natürlich dann potenziell ja auch das ja einfach kritische Konsequenzen haben kann. Jetzt muss man dazu sagen, du hast es ja schon angedeutet, Hitzerennen, erstes Hitzerennen in deiner Karriere. Plus, und da haben ja, das hat ja, glaube ich, ja, in dem Moment im Prinzip, als diese Strecke bekannt gegeben wurde, ja auch zu viel Diskussionen geführt. Oh, so eine harte Strecke und so viele Höhenmeter und von den Höhenmetern vergleichbar mit New York und so. Und was für Leute wem wird das gut liegen, wem wird das nicht so gut liegen? Und es gibt ja Leute, das will ich jetzt gar nicht pauschalisieren, aber wenn man das mal guckt, bei der Karriere von einem sehr bekannten Läufer, nehmen wir mal Eliud Kipchoge, der hat schon sehr viele sehr, sehr gute Rennen gemacht, ganz offensichtlich, ja, sprich auch Weltrekord und so weiter und so fort, aber der hat auch schon, vor allem in der jüngeren Vergangenheit, ja schon ein, zwei Mal jetzt gezeigt, dass er mit selektiven Kursen nicht so gut zurechtkommt, vermeintlich. Ja, vielleicht kommt da noch der große Durchbruch, aber Boston ist schon mal nicht so gut gewesen. Gut, jetzt in Paris offensichtlich auch vielleicht angeschlagen ins Rennen gegangen. Anyway, es ist jetzt auf jeden Fall keine Erfolgsstory gewesen. Wie bist du oder seid ihr auch in der Zusammenarbeit natürlich mit deinem Vater, der dich ja trainiert, wie seid ihr an diese Herausforderung rangegangen? Weil Ralf hat es vorher schon erwähnt, ihr habt einen sehr interessanten Blogbeitrag bei Polar Flow veröffentlicht, wo ihr wirklich sehr detailliert in die Trainingsplanung, die Trainingssteuerung rein seid und das alles dokumentiert habt, was super spannend ist. Werden wir auch in den Shownotes verlinken, wer das nachlesen möchte. Was war so wie seid ihr an diese Planung rangegangen?
Ja, das ist eine gute Frage. Und zwar, wenn man jetzt zurückblickt, also ich bin ja letztes Jahr, hatte ich einen sehr intensiven Herbst. Also jetzt vor einem Jahr war ich ja gerade Berlin-Marathon gelaufen, da die Olympianorm eigentlich noch weit verfehlt. Und dann danach noch einen Halbmarathon gelaufen, dann den Valencia-Marathon gelaufen, dann noch Streckenrekord beim Silvesterlauf in Werl-Soest gelaufen.
Stimmt.
Dann den stressigen Januar, ich will gar nicht mehr dran denken, mit den anderen deutschen Frauen, die ja auch noch gelaufen sind. Und dann final kam endlich die Nominierung durch den DOSB. Und dann haben mein Vater und ich uns halt zusammengesetzt, was machen wir jetzt? Und ich war in dem Moment eigentlich wirklich fitnesslevelmäßig auf einem Höhepunkt. Also ich war sehr fit, glaube ich, so fit wie eigentlich noch nie. Und meine Devise wäre erstmal vielleicht gewesen, okay, dann mache ich jetzt noch einen Halbmarathon und mache noch dies und mache noch das. Und dann hat er gesagt, nein, die Saison geht jetzt schon ewig und wir machen erstmal ja eigentlich ein komplettes fast Reset und fangen an mit einem ganz neuen Aufbau. Und puh, ja, hat mich auch erstmal ein bisschen Überwindung gekostet, zu sagen, okay, das machen wir so. Aber ich weiß, dass er mich am besten kennt. Und es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man dann komplett drüber ist, wenn denn dann im August das Highlight ansteht. Und dann am Ende hängt man da und hat am Ende eine Verletzung oder kann einfach nicht mehr oder ist einfach durch. Und deswegen habe ich gesagt, okay, du hast recht, man muss ja jetzt irgendwo mal eine Pause machen. Deswegen setzen wir dann halt jetzt die Pause, wo man eigentlich weiß, die Olympischen Spiele rollen jetzt auf einen zu. Und dann haben wir also jetzt nicht komplett Pause gemacht, sondern sind erstmal ins allgemeine Grundlagentraining eingestiegen, aber auch nicht so klassisch wie sonst. Also sonst habe ich viel ja auch auf dem Fahrrad zum Beispiel gemacht und er hat jetzt gesagt, okay, wir können jetzt aber das gleiche nutzen, uns auf das besondere Streckenprofil mit halt diesen 438 Höhenmeter hoch und runter und den wirklich steilen Bergabpassagen, also ich meine 13,5% Steigung bergab, das ist wirklich steil, schon vorzubereiten, indem wir als Alternativtraining auch Wandern besonders einsetzen und Trail laufen. Und dann sind wir nach Teneriffa geflogen, zweimal für 2 Wochen und ja, sind da so auf dieser Hochebene beim Teide viel rumgerannt. Das liegt ja auch auf ja 2000 Meter, also das kann man auch gleich sozusagen als Höhentraining nutzen. Und auch mal am Tag wirklich 1000 Höhenmeter bergab oder mehr, so dass man am Anfang deutlich Muskelkater bekommen hat. Die Höhenmeter aber erstmal langsam gelaufen ist. Also wirklich so einen stoppenden Schritt, um die Oberschenkelmuskulatur einfach jetzt mal darauf vorzubereiten, dass sie jetzt nicht mehr flach läuft, sondern halt auch bergab läuft. Ja, und das haben wir dann eigentlich.
Ganz kurz einhaken, weil da sind ein paar für mich schon von den Fragen, die ich unbedingt fragen wollte. Bevor ihr dann dahin gefahren seid. Wie gut könnt ihr Vater-Tochter trennen, dass du sagst, Papa, du hast sie nicht mehr alle, aber Coach, alles klar, machen wir so.
Ich muss manchmal meine initiale Reaktion zurückhalten, dass ich dann und erstmal drüber nachdenken über den Vorschlag. Also tatsächlich, mein Vater fordert mich sehr oft, indem er mir Dinge vorschlägt, die ich nicht so gerne machen möchte. Oder indem er mir Dinge vorschlägt, die neu sind. Also wenn ich denke, ich weiß, was jetzt kommt im Trainingsplan, dann ist es häufiger so, dass er was anderes vorschlägt. Und dann muss man erstmal sagen, warum ist das jetzt verändert? Und dann dauert es einen Moment, dass ich dann erstens realisiere, dass er sich schon mehrere Tage Gedanken gemacht hat und mir ganz bewusst jetzt was Neues vorsetzt, um einfach einen neuen Reiz zu setzen und auch mental einfach eine neue Herausforderung. Weil jede Marathonvorbereitung bisher war anders. Und ich glaube auch genau das hat uns immer weitergebracht. Also wenn ich jetzt mir anschaue, meine Marathons, habe ich mich eigentlich ja über die Jahre immer weiter gesteigert und meine schnellste Zeit ist jetzt kein Dreivierteljahr alt, aber auch, weil wir irgendwie in jeder Vorbereitung irgendwie mal immer was Neues dazugestreut haben und dann sozusagen nimmt man die nächste Vorbereitung, das, was besser geklappt hat, dann mit und das, was nicht so geklappt hat, lässt man dann vielleicht weg. Deswegen initial aber nicht reagieren. Erstmal drüber nachdenken und dann meistens sagen, ja, so.
Ja, das ist ja schon mal sehr spannend, weil mir war das nicht ganz so klar, weil, sag mal, ich schätze euch jetzt so von der Außenbetrachtung her halt ja beides als natürlich sehr erfahrene, aber auch sehr rational ja auch an wissenschaftlichen Dingen sich orientierend, auch an Messen sich orientierend, da kommen wir ja gleich nochmal zu, was ihr da in der Steuerung macht, weil es ja auch hochspannend ist. Ja, auch aus deiner Ausbildung und sicher aus seiner Erfahrung und natürlich auch aus seinen Kenntnissen einfach heraus. Aber es bleibt ja eine emotionale Ebene zwischen euch. Die kann man ja nicht subtrahieren in eurem Binnenverhältnis. Die hat natürlich jeder Trainer ja idealerweise mit seiner Läuferin oder seinem Läufer. Das ist ja klar, ne? Und das Zweite, weil du das so im Nebensatz gesagt hast, wir sind viel wandern gegangen. Wir haben hier die Beispiele mit Ulrike Maisch ja schon mehrfach genannt, die damals ja notgedrungen gewandert ist, weil sie nicht gehen konnte in weiten Teilen oder nicht so viel laufen konnte in weiten Teilen. Nicht gehen, sondern laufen konnte. Aber wir haben ja hier auch zum Beispiel mit Trailläufern gesprochen, die auch gesagt haben, ja, in der Grundlage, wenn es steil wird, dann gehe ich da hoch. Also das war schon eine sehr bewusste Entscheidung zu sagen, nee, wir fangen jetzt erstmal ohne den Lauf Impact an, sondern wir wandern tatsächlich auch erstmal viel in der Höhenlage rauf und runter.
Genau, so ein bisschen ja, ein Zwischending zwischen beiden Sachen. Also wenn man sich jetzt die Wanderwege auf Teneriffa auch anschaut, ich meine, alle Wege sind nicht laufbar. Dementsprechend macht es dann auch Sinn, diese Stücke zu wandern und lieber dann länger auf Füßen unterwegs zu sein. Und wir wandern dann auch mit Stöcken, also diese Fallstöcke von Leki. Und ich finde, dann hast du auch wirklich ein Ganzkörpertraining und die Herzfrequenz ist bei mir dann schon so auch bei 120 und das entspricht eigentlich Grundlage auf dem Rad und ich bin aber am Gehen mit den Stöcken aktiv im Einsatz. Klar ist es in der Höhe und der Trail ist anspruchsvoll und ja, ich mache natürlich auch gerne was mit meinem Vater zusammen und er kann jetzt auch nicht alle Trails laufen und deswegen sind wir dann lieber auch manchmal einfach länger unterwegs und dann muss es jetzt auch nicht dann so super intensiv sein, dementsprechend macht auch Wandern dann Sinn. Ja, manche mögen das vielleicht dann belächeln, aber Wandern, finde ich, macht auch Spaß und man merkt aber auch, wie man ja, wie man über die Zeit adaptiert und einem dann nicht, wenn man 6, 7 Stunden auf Füßen unterwegs war, die Füße wehtun, sondern ja, der Körper eigentlich ziemlich gut beim Wandern dazulernt, also ja, die Belastung dann auf das Stützenbewegungssystem abzukönnen. Und besonders beim Bergab, also bergab bin ich eigentlich immer gelaufen, ja, merkt man auch, selbst wenn man langsam läuft, hat man ja die ganze Zeit diese Bremsbelastung dann. Und nach schon ein paar Tagen gibt es dann deutlich weniger Muskelkater als zu Beginn.
Das, okay, das ist spannend. Ich habe auch gesehen, das ist vielleicht nochmal ein kleiner Schritt zurück, aber auch, weil wir oft über sonst semispezifisches Training sprechen, ihr habt auch nach wie vor, das ist aber in der Vergangenheit auch schon häufiger der Fall gewesen, auch schon Langlauf, also Skilanglauf-Training in, ich glaube, Livigno war der, glaube ich, wieder, wenn ich es richtig im Kopf habe, auch schon vorbereitend sozusagen in einem Step davor auch schon mit eingebaut. Also generell dein, sage ich jetzt mal, Trainingsanteil in einer erweiterten Marathonvorbereitung oder Vorbereitung der spezifischen Vorbereitung ist schon auch immer mit viel semispezifischem Training verbunden, oder?
Ja, ganz genau. Also das kommt auch so ein bisschen zu dem Punkt, den Ralf angesprochen hat. Man muss einfach, das ist also unsere Herangehensweise, im Jahr verschiedene Phasen haben, wo man das Stütz- und Bewegungssystem einfach entlastet. Also mal runter von den Füßen. Und da ist Skilanglauf super, da ist Fahrradfahren super, da ist Mountainbike super. Und dann wieder langsam sich an diese zunehmende Kilometerbelastung gewöhnen. Denn im Kopf haben wir immer dieses Hauptziel, dass halt keine Probleme auftreten in der ja in der letzten Marathonvorbereitung über 12 Wochen. Also dass man die 12 Wochen konstant durchtrainieren kann, ohne große Ausfälle. Und wenn einem das gelingt, dann wird meistens das Rennen ja auch gut. Und da muss man diese 12 Wochen so vorbereiten, dass man auf keinen Fall schon vorermüdet in diesen letzten Block geht. Es gibt nichts Schlimmeres, wenn man den startet und dann kurz vorm Marathon hängt man da und ist einfach dann müde. Und dementsprechend kann es Skilanglauf sein, kann es Mountainbike sein, kann es ja auch Wandern bzw. Trailrunning sein, weniger Schwimmen oder Aquajoggen, also damit kann man mich nicht kriegen.
Aquajoggen machen ja Läufer sowieso total gerne, ne? Das ist ja ein Liebling. Ja.
Absolut. Okay, aber um da vielleicht anzuschließen und auch da einen Bogen zu schlagen, das kommt ja auch in dem Artikel raus, den ihr da verfasst habt. Es ist ja so, Trainingssteuerung erfolgt ja dann, weil man ja auch sportartübergreifend trainiert, immer auf Basis von herzfrequenzgesteuertem Training, richtig?
Ganz genau. Also ich habe meine unterschiedlichen Trainingszonen, also die 5 Zonen. Und wir aktualisieren die auch wirklich regelmäßig, indem wir Leistungsdiagnostik machen. Und dann kann man halt immer sehen in der Vorbereitung, okay, verändern sich die Zonen etwas und dann kann man sie halt direkt im Polarflow einstellen und dann hat man wieder seine Trainingszonen aktualisiert. Also das ist wirklich auch einer der Gründe, wirklich regelmäßig eine Leistungsdiagnostik zu machen, wenn man das Training hauptsächlich über Herzfrequenz steuert. Und sonst wüsste man ja auch gar nicht, ja, welche Intensität hat denn überhaupt Trailrunning zum Beispiel. Und auch, dann auch noch zusätzlich in der Höhe, also es ist ja immer allgemein beim Höhentraining auch, sei es jetzt in St. Moritz, Livigno oder in Afrika, stellt man sich die Frage, ja, mit welcher Geschwindigkeit laufe ich denn eigentlich? Und es ist so, klar kann man sagen, ich weiß nicht, wie es bei dir damals war, St. Moritz, ich rechne plus minus 5 bis 7 Sekunden auf den Kilometer oder so. Aber dann fragt man sich, ich kann doch nicht starr 5 bis 7 Sekunden pro Kilometer draufrechnen. Das muss ich ja eigentlich prozentual machen, je nach Laufgeschwindigkeit. Genau. Macht ja sonst gar keinen Sinn. Und dann kann man aber stattdessen viel besser die Herzfrequenzzonen messen, denn die kann man genau in die Höhe transferieren und dann läuft man automatisch in der richtigen Pace. Also macht es eigentlich Sinn, besonders wenn man Höhentraining integriert, dann auch nach Herzfrequenz zu trainieren. Also natürlich nicht nur allein, aber als die Kombi aus Herzfrequenz und Pace ist eigentlich die Kombi, die wir auch einsetzen dann. Und dann braucht man vielleicht auch nicht im Training jetzt zu viel mit einem Handmessgerät Laktat nehmen, denn da muss das Handmessgerät schon wirklich sehr präzise funktionieren, dass man da gescheite Messwerte abnimmt, sondern man kann eigentlich über die Herzfrequenz und über die Pace auch sehr gut steuern. Meistens sehe ich jetzt immer nur Pace und Handmessgerät.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen, weil ich gesagt habe,
was denn eigentlich die Abweichungen sind von einem Handmessgerät zu einem Labormessgerät und das sind erhebliche Abweichungen.
Der neue
Hype. Es geht ja dann nur
Instagram ja. überall sieht, ist, es wird Laktat gemessen bei jeder Trainingseinheit gefühlt, auch aus Norwegen, importiert in den Rest der Welt gefühlt. Und wenn man was braucht, dann ist nach der GPS-Uhr, High-End-GPS, so braucht man jetzt unbedingt auch so ein portables Laktatmessgerät. Aber gut, das hast du jetzt ja schon ein bisschen deine Meinung dazu geäußert sozusagen. Nutzt ihr das quasi gar nicht in der Trainingssteuerung oder habt ihr das trotzdem mit dabei, wenn ihr in der Höhe seid oder ja.
Tatsächlich nutzen wir, also wir haben in Kassel und auch mein Vater an seinem Institut ILUC in Halle ein Labormessgerät und wir nehmen eigentlich dann die Proben nur damit im Training ab und stecken die dann, man kann die dann einfrieren, danach ins Labormessgerät, weil ich so oft jetzt gesagt habe, nimm bitte parallel ab, Handmessgerät, Labormessgerät, ich möchte die Unterschiede nochmal sehen und die Abweichungen sind an manchen Tagen extrem, an manchen Tagen ist es recht genau. Aber bei uns geht's ja nur um so wenige Millimol. Und Klar. wenn ich dann 0,7 oder 0,8 oder selbst manchmal 1,2 daneben liege, das ist heftig. Ein Riesenunterschied, ob Klar. ich 1,2 oder 2,4 jetzt messe. Klar. Und dann würde, man weiß ja selber, also man macht sich ja dann Kürre und denkt dann, oh Gott, ich habe so schlichten Laktatwert, was ist denn jetzt los? Woran liegt das denn jetzt? Und ich wollte dann keine schlaflose Nacht haben aufgrund des Handmessgeräts. Und deswegen ja. habe ich gesagt, wir nehmen, wenn dann mit dem Labormessgerät ab, dann vertraue ich den Dingen auch und das Handmessgerät. Vielleicht in Notfällen können wir es einsetzen, aber lieber nicht. Zumal es auch, finde ich, man sieht es ja jetzt auf Instagram mal so den Trend, ja, ich nehme dann bei mir selbst am Finger ab und so weiter.
Zwischen
dann denke ich mir so, ohne desinfizieren und dann immer den Finger pieksen. Und ich meine, es ist auch nicht so wenig Risiko, sich da selbst immer in den Finger zu stechen. Denn am Ohr, wenn wir das abnehmen, ich meine, desinfizieren wir davor und so weiter. Klar, nur ein kleiner Pieks, aber man muss auch schon da richtig abnehmen können, ja.
Ja.
Gut, dann kommt natürlich jetzt auch die erfahrene Laborantin in dir raus, ne, die schon ein paar, viele Stunden mit solchen Sachen verbracht hat. Aber es ist ja auch gut, dass man ein bisschen einsortiert, weil ja gerne solche Sachen eben auf Instagram, ja, ist ja so ein Klassiker, ja, Reality auf Instagram, Fragezeichen, nein, dann halt übernommen werden und brauche ich auch dringend, ja, also bevor ihr euch sowas anschafft zu Hause, nochmal kurz nachdenken, ja, wollt ihr das wirklich, braucht ihr das wirklich, ja, und was genau misst man da eigentlich mit? Nochmal, vom Verständnis her, die Laktatbildungsraten sind ja sowieso bei Marathonläufern relativ niedrig, das heißt, es gibt jetzt nicht die riesen Ausschläge wie bei 400-Meter-Läufern oder bei Leuten, die halt im Laktatbereich richtig hart unterwegs sind. Und dann eine Messungenauigkeit zu haben, ist ja schon dann alles passiert. Da ist gar kein Effekt mehr zu erkennen, logischerweise.
Genau, wir sind ja keine Mittelstreckenläufer, da geht es vielleicht auch noch ein bisschen höher, also wenn man sich an den Norwegern oder so orientieren würde. Aber vielleicht einen Hinweis noch, den man auch Hörerinnen und Hörern geben kann. Wenn man eine Laktatdiagnostik bucht, egal wo, sollte man vorher immer fragen, mit welchem Messgerät denn gemessen wird. Weil es macht wenig Sinn, eine Laktatdiagnostik als Marathonläuferin zu buchen, wenn dann der sogenannte Diagnostiker dann nur mit einem Handmessgerät misst.
Ja, gut, dass du das sagst, weil auch da gibt es ja preislich sehr hohe Unterschiede. Und klar. dann auch die Qualität der entsprechenden Analytik ist eben auch eine ganz andere Frage. Ja, das ist ja klar. Was du ja auch machst, und darüber hast du, glaube ich, bei einem deiner Besuche vorher bei uns ja auch schon berichtet. Und das ist für mich auch ein ganz spannender Ansatz, weil es immer noch relativ wenig Leute machen, habe ich jedenfalls den Eindruck, ist Herzratenvariabilität messen mit einer sehr, sehr hohen Konsequenz, ne? Also täglich, weil man daran schon eine Menge erkennen kann. Ja, nimm uns alle mal mit, was kannst du daran erkennen und was oder wie wertvoll ist diese Messung in eurem Trainingsprozess auch?
Ja, tatsächlich mache ich den sogenannten Lagewechseltest. Ich glaube, wir sind schon mal irgendwann darauf eingegangen, schon seit ja, wirklich vielen Jahren, ich glaube seit 2014, in Trainingslagern täglich und in der speziellen Vorbereitung jetzt Ruhephasen oder so nicht täglich. Ja, und das ist ein Test, also Orthostatik-Test heißt der, den gibt es tatsächlich auch nur bei Polar oder sonst andere Anbieter haben unterschiedliche Tests, aber dieser Orthostatik-Test, der ist auch wirklich wissenschaftlich evaluiert. Der ist 2 Minuten liegen, 2 Minuten stehen und dann habe ich einerseits Herzfrequenz und HRV im Liegen und Herzfrequenz und HRV im Stehen, sowie den Peak beim Aufstehen. Das ist so ein bisschen ich kürze mal ein bisschen ab, so mein eigener Fingerabdruck und der verändert sich einfach, je nachdem, wie ermüdet ich bin oder in welchem Trainingszustand ich bin, ob ich viel Volumen trainiert habe, ob ich viel hochintensives Training gemacht habe. Und wo stecke ich eigentlich in der Taper-Phase vom Marathon? Also bin ich ausgeruht genug oder wann beginne ich überhaupt die Taper-Phase? Das sind alles Fragen, die wir eigentlich sehr gut damit beantworten können über die Jahre und immer das Training damit abgleichen können. Und man hat dann auch nicht nur einen Parameter wie Ruhe, Herzfrequenz und HRV, irgendwie durch die Nacht oder ähnlichem. Klar kann man das nutzen, aber damit lässt sich nicht viel ableiten. Und damit haben wir aber mit diesem Test gleich 5 Werte und diese 5 Werte verändern sich. Und ja, tatsächlich steigen auch so ein bisschen die Nachfragen danach. Also wir bieten schon seit vielen Jahren immer so einen HRV-Workshop an. Und jetzt, die letzten Jahre, also mein Vater bietet tatsächlich, ich glaube, jetzt den 50. HRV-Workshop an. Und er hat gesagt, das Thema ist total am Boom. Also es war früher mal am Boom, dann war es abgeflacht, HRV. Und jetzt ist die Nachfrage wieder so groß, weil es immer mehr Dinge gibt, also wie so ein Ring, wie ein Armband oder ähnlichem, und auch verschiedene andere Produkte, die halt alle HRV messen. Und dann fragen sich die Leute, okay, wie interpretiere ich meine Daten? Und da fängt das Interesse dann meistens schon an. Und da muss man denen erstmal erklären, okay, was sind denn valide Daten, die man überhaupt interpretieren kann? Weil zu vorschnell kommt dann manchmal der Ansatz, ja, ich kann da ja nichts rauslesen, dann bringt es mir nichts. Aber das liegt manchmal einfach daran, dass man vielleicht das falsche Messsystem hat oder halt einfach die Daten nicht richtig interpretieren kann. Und wenn man da einmal vielleicht den Leuten ein bisschen auf die Sprünge hilft, dann erkennen die auch den Mehrwert davon, weil es gibt nichts Schöneres, als wenn man einen einfachen Test hat, der nichts kostet, der nicht invasiv ist und man kann seinen Gesundheitszustand einfach mal kurz checken. Und dafür ist die Herzfrequenzvariabilität einfach super geeignet.
Also das müsst ihr nochmal euch auf der ne, Kleinhirnrinde zergehen lassen. Es ist wirklich sensationell einfach und man kann ja nicht nur den aktuellen, sag ich mal, gefühlten Zustand validieren, ja, abmessen, sondern tatsächlich ist das ja auch ein Indikator dafür, dass vielleicht was kommt. Ne, also zum Beispiel eine Infektion kommt, weil schon ein paar Tage vorher diese Werte anfangen zu reagieren. Also ich kann erkennen, wenn ich abends 2 Glas Wein getrunken habe, nicht einen Kasten Bier, sondern 2 Glas Wein getrunken habe, verändert sich das schon. Ja, aber ja gerade auch, was du sagst, ne? Ich habe jetzt eine harte, intensive Phase. Also wie weit kann ich gehen, ohne mich komplett zu zerstören? Ja, also mache ich dann jetzt die zweite intensive Einheit noch oder die zweite in der Woche oder die dritte in der Woche oder mache ich es nicht mehr? Ja, oder oh, da kommt vielleicht tatsächlich ein Infekt. Ja, all solche Sachen kannst du ja, die viele Daten hat, durchaus daran ablesen.
Ja, absolut. Und ich meine, auch ein Trainingsplan. Ein Trainingsplan ist ja nie starr, sondern ein guter Trainingsplan ist variabel und verändert sich. Und so kann man halt am Morgen den Test machen, am Morgen seine Werte sehen und dann am sagen, okay, hey Coach, vielleicht müssen wir hier was drehen im Plan. Denn ein starrer Trainingsplan, da kann man sich irgendwie mittlerweile in der KI was erstellen oder im Internet runterladen. Sondern gerade einen variablen Plan, der auf einen angepasst ist und den man selber dann auch, wenn man die Expertise einfach hat mit so einem einfachen Messgerät, dann verändern kann und ein paar Tage hin und her schieben kann. Ich glaube, das macht's halt aus, weil man ist sehr schnell immer in diesem Zustand, ja, man trainiert viel, man möchte ja auch viel trainieren, aber wo ist halt die Grenze zu viel? Also da genau diesen Punkt zu treffen, das ist ja manchmal gar nicht so einfach und das Gefühl täuscht halt schnell. Klar, man kann sich sehr gut fühlen, weil man gute Einheiten abgehakt hat oder eine tolle Pace geschafft hat und dann denkt man, juhu, gleich geht's immer so weiter. Aber dann ist es schön, wenn man so eine Art Frühwarnsystem hat und so würde ich vielleicht auch ein bisschen die HRV beschreiben.
Das sind natürlich Sachen, auf die ihr schon immer zurückgreift, weil ja auch dein Vater da ein absoluter Spezialist ist und Teil seiner wissenschaftlichen Arbeit und das seit Jahrzehnten. Wenn wir jetzt vorhin bei dem Bereich waren, quasi Vorbereitung der eigentlich spezifischen Marathonvorbereitung, auch mit hohem semispezifischem Trainingsanteil, wann habt ihr vor den Olympischen Spielen, wie viele Monate, Wochen vorher habt ihr sozusagen irgendwo so ein bisschen den Schalter umgelegt oder den Prozentsatz der Laufkilometer erhöht? Beziehungsweise waren es dann nur Laufkilometer oder ist immer noch ein semispezifischer Anteil damit dabei gewesen?
Genau, also ein kleiner semispezifischer Anteil war ich lang mit drin. Also ich glaube, bis 2 Wochen vor den Olympischen Spielen bin ich immer noch mal locker auf der Fahrradrolle gefahren dann. Aber eher nur so ein Ausrollen, also 45 Minuten locker. Und ja, so im Mai, ab da war wirklich der Fokus komplett aufs Laufen. Dann hatten wir Mai, Juni, Juli, August. Und ja, wir waren dann auch verschiedenen Trainingslagern. Also wie gesagt, ich hatte erst gesagt, Trailrunning auf Teneriffa. Und dann ja, war ich in Livigno längere Zeit. Und genau, und davor noch in der Sierra Nevada. Und dann haben wir
Da warst du das erste
in
Mal, oder?
Livigno.
Sierra Nevada?
Nee, ich war tatsächlich schon öfters in der Sierra Nevada. Okay, das erste Mal schon vor relativ vielen Jahren, ja.
Okay.
Ich habe das sonst jetzt, ich habe von da jetzt nichts hochgeladen oder ähnliches, aber ich war da schon ein paar Mal, ja.
Okay, krass.
genau. Und es ist ja auch recht einsam da gibt es nicht so viel zu zeigen. Also.
Außer das Stadion und sehr viele Laufbänder, glaube ich so.
Ja, und gibt auch kein Café, wo man irgendwas trinken kann oder so. Also das ist wirklich very simple life. Also ist weniger los als in Kenia da, deutlich. Genau, und dann haben wir überlegt, wie machen wir eigentlich die unmittelbare Wettkampfvorbereitung, um es vielleicht jetzt mal ein bisschen zu überspringen. Und wie ich ja schon vorhin gesagt hatte, war die Anreise vom DUSB an dem Dienstag oder Mittwoch. Und wir wollten gerne, das war ja auch so vorgesehen, aus der Höhe anreisen. Und jetzt weiß man, ein guter Tag aus der Höhe, ist ja auch so ein bisschen wissenschaftlich belegt und stimmt auch mit unseren Erfahrungen überein, ist der entweder der erste oder zweite Tag oder vielleicht dann nach 10 Tagen. Aber jetzt hatten wir, also mit der Anreise am Mittwoch, den 4. Tag nach der Höhe. Und den hatte ich noch nie. Und oh ja, ich sehe schon, Philipp.
Kenne ich nicht so viele Stories, wo das erfolgreich war, sage ich jetzt mal. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Aber tatsächlich, also hat mein Vater gesagt, das liegt doch ein bisschen daran, wie steuere ich überhaupt das Training in der Höhe. Dann kann vielleicht auch der 4. Tag ein guter Tag sein. Mhm. Denn was mache ich zuletzt? Also wenn ich jetzt das harte Programm in der Höhe noch fahre als Abschlusstraining am Dienstag, fliegt dann runter am Mittwoch, ist vielleicht nicht so die beste Idee.
Ja.
Genau, und dann war das Nächste, okay, kommen wir aus der Höhe, ist schon lange diese Diskussion, ist man vorher in ja Livigno oder in St. Moritz, also in den Alpen, ist es da vielleicht kühl und in Paris ist es dann heiß, ist ja nicht so vorteilhaft. Und früher in Paris sein, war ja auch keine Option. Deswegen haben wir gesagt, okay, dann reisen wir aus der Sierra Nevada an, denn da ist es heiß und wir haben Höhe und der Flug ist tatsächlich von Granada nach Paris nur 90 Minuten gewesen.
Oh, wow.
Das ist auch schneller, als wenn ich mit dem Auto fahre von St. Moritz dann rüber nach Paris. Und dann haben wir vorher, war ich schon mal in der Sierra Nevada, haben wir einen Test gemacht am 4. Tag nach der Höhe und haben das genau einmal so ausprobiert im Juni. Und dann musste ich Wettkampf-Pace laufen bei, ich glaube, es war recht warm, 22 Grad. Ja, und Race Nutrition, Wettkampfschuh und so weiter angezogen und geguckt, ob der 4. Tag in der Höhe dann auch mit Laktatabnahme denn möglich ist. Und war recht hart, aber Werte waren gut, sodass wir dann gesagt haben, okay, wir machen das so. Und das hat mir dann auch ein bisschen Zuversicht gegeben, dass das halt ja so der richtige Weg ist. Und ich habe mich tatsächlich ja noch am 4. Tag nach der Höhe gut gefühlt. Also es muss nicht der erste oder der zweite sein.
Spannend.
Manchmal muss man Dinge einfach auch anders denken, ne? Oder ausprobieren, ob es wirklich so ist. Ne? Klar, die Erzählungen, oh, aus der Höhe, Höhenloch und so weiter, sind natürlich alle Legende. Da wird, glaube ich, aber auch relativ viel im anekdotischen Bereich erzählt und nicht tatsächlich wirklich angeguckt, was passiert denn da. Und du hast ja recht, es ist ja entscheidend, bis wann zur Abreise gesehen mache ich eigentlich was in der Höhe, ne? Weil das ist ja dann das Entscheidende. Plus natürlich eine kurze Anreise ist natürlich ein Riesenvorteil. Das war jetzt dieser Vorteil, der durch diese Verbindung zwischen Spanien und Frankreich halt einfach da war. Das muss man dann natürlich entsprechend organisieren. Was ich halt ganz spannend fand, war, dass uns sehr viele Leute in der Vorbereitung zu den Marathonläufen erzählt haben, okay, wir haben in diesem Jahr so viele Marathonläufer Berge rauf und runter rennen gesehen wie noch nie. Jetzt bist du ja jemand und deshalb haben wir in der Vorüberlegung, wer hat denn eigentlich welche Karten und wie überhaupt bei Olympia, haben wir immer gesagt, also das Ding müsste der Laura doch eigentlich liegen, ja, durch die Erfahrungen Berglauf und so weiter. Deshalb bin ich wirklich überrascht gewesen, als ich euren Blog gelesen habe, wie viel ihr spezifisch da nochmal euer Training halt auch drauf ausgerichtet habt, obwohl du ja eine sehr erfahrene Bergläuferin bist und ja doch reichlich Erfahrung ja, mit sehr profilierten Geländen hast. Das hat mich echt überrascht.
Ja, das ist ein guter Punkt. Tatsächlich bin ich natürlich sonst immer nur auf weichem Untergrund, auf Steinen, auf Trails, bergauf und bergab gelaufen. Und wir waren ja dann auch mit dem DLV vorher an der Strecke in Paris und haben uns das angeschaut. Und ja, da ist mir erstmal bewusst geworden, also es sind 42 Kilometer und ich renne halt da steil hoch, kein Problem. Also darauf habe ich mich auch wirklich gefreut.
Das habe ich gedacht.
Aber dann renne ich. Aber ich wollte es halt vorher nicht so sagen, weil dann ersteigen immer die Erwartung. Aber dann renne ich steil, also wirklich steil auf Asphalt bergab. Und dann ist nicht das Ziel. Also beim Traillauf ist meistens so, du läufst berghoch und läufst runter und ist das Ziel.
Ja.
Sondern dann kommen ja nochmal über 10 Kilometer flach. Und ja, wenn man dann da plötzlich eingeht, dann ist halt das Rennen verloren. Und also nach dem schnellen Bergablaufen. Und man kann ja auch nicht sagen, ich schone mich hier beim Bergablaufen, denn dann verliere ich ja alle Zeit, die ich hier so mühsam bergauf rausgeholt habe. Und deswegen haben alle gesagt, okay, der Schlüssel ist wirklich dieses steile Bergablaufen auf Asphalt, 438 Meter mit starker Steigung. Und dann, ja, bei Männern war ja, glaube ich, die Pace dann so 2,40 der Kilometer. Bei mir war es dann so 3,10, 3,15 der
Also der
Kilometer. Das
runter,
heißt,
ne?
ich laufe
Ja.
jetzt runter, genau. Ich laufe es halt deutlich schneller als meine Marathongeschwindigkeit
Ja.
bergab und muss mich dann wieder fangen auf meine Marathongeschwindigkeit. Und das, da ist uns dann auch gut gelungen, aber das hat viel Vorbereitung gekostet. Und ich habe auch dann im Training echt viel auf Asphalt bergab laufen müssen und oft auch zu Beginn des Trainings. Also das war auch so ein Ding, wo ich zu meinem Vater gesagt habe, oh, bitte nicht, ich mag nicht am Anfang bergab laufen. Zumal ich, viele, die mich kennen, wissen, Laura will immer am Anfang nicht bergab laufen, weil dann kriegt sie Seitenstiche. Und
Okay.
das musste ich auch erstmal abstellen und dann bergab laufen und trinken. War dann noch mal eine Herausforderung, weil das
Ja.
musste man ja auch machen. Die Verpflegungsstationen kamen ja dann bei bergab. Und dann halt, ja, auch wirklich, wir haben kurze Intervalle. Gut, das machen wir jetzt schon länger, tatsächlich seit eigentlich letztem Jahr, dass wir auch wieder kürzere Intervalle in die Marathonvorbereitung, in die unmittelbare einbauen, um auch einfach diese schnellere Geschwindigkeit, die man dann bergab läuft, gut im, ja, ökonomisiert zu haben, weil dann fühlt sich's auch einfach nicht mehr so schnell an, wenn man halt wirklich bis zuletzt eigentlich auch so 300er und 400er Intervalle, also wo man dann recht easy halt, für mich jetzt so 3,10 Kilometer laufen kann. Und das halt nicht nur in die allgemeine Vorbereitung streut, wo man sagt, okay, ich mache jetzt VO2 Max Intervalle, da macht man das dann vielleicht, aber dann lässt man es eher weg und konzentriert sich nur noch auf die langen Intervalle. Und das haben wir gut vor einem Jahr umgestellt und haben die halt länger da drin gelassen. Und ich denke, das hat auch geholfen, dass man halt diese 3,10 dann bergab verkraftet hat und dann aber wieder zurückgegangen ist auf so die, weiß nicht was, 3,25, 3,30 und das dann eigentlich wieder, ja, weiter durchbringen konnte.
Ja, das ist ja das,
Also
haben wir doch gedacht, also, dass die spezifischen Herausforderungen dann schon andere sind. Nochmal einmal so generell, bereitest du dich immer so auf einen Marathon vor, dass du dir jeden Meter da anguckst und denkst, okay, hier muss ich jetzt besonders Kurven laufen, also übst du Kurven laufen oder hier muss ich bergab oder runterlaufen? Nee, oder?
nee,
Ja,
meistens,
danke.
also meistens gar nicht. Es passiert ja auch nicht viel. Man muss ja einfach nur
Rennen,
auf der Straße
lange
flach laufen
rennen.
und rennen. nee, also man kann das sich meistens auch beim Stadtmarathon gar nicht merken. Irgendwie, man guckt sich vorher die Karte an und denkt sich, ah ja, da geht's lang. Und dann ist man im Marathon und dann hat man überhaupt nicht mehr verstanden, wo man ist. Das Einzige, was einen ja dann rettet, sind die Kilometer am Rand, die Schilder.
Ja.
Aber die Karte hat man ja dann vergessen. Also auch wenn man denkt, man hätte sie sich eingeprägt. Aber mit dem Höhenprofil, das hatte ich tatsächlich auch als mein Handy-Hintergrund gemacht, als es rausgekommen ist und hatte das bis zu Olympischen Spielen, dass ich das mir immer einbringen konnte, so als Motivation, okay, du musst diesen Berg da runterrennen und dann noch diese ganzen Kilometer flach.
Ja, cool.
Also ich fand zum Beispiel auch in der Beobachtung, es ist ja auch, korrigier mich, es sind ja zwei Rampen eigentlich gewesen, die ja dann mit einem Abstand hintereinander kamen. Ich glaube, es ging ja nochmal runter sogar und dann ging es nochmal hoch und der zweite war ja auch der deutlich steilere dann nochmal. Beim Männerrennen, was ich auch kommentiert habe, da hat man gemerkt oder hatte den Eindruck, dass es schon, man hat schon so ein bisschen die Spreu vom Weizen, hat sich im ersten Anstieg getrennt, dann hat sich das nochmal schön zusammengeschoben beim wieder runterlaufen und dann gab es ja eigentlich dann schon am Ende so ein bisschen die Vorentscheidung letztlich bei diesem zweiten brutalen Anstieg. Und ich glaube auch, das hat man da auch gesehen, selbst diejenigen, in dem Fall die vielleicht die Verfolgergruppe, die dann noch über diese Kuppe rüberkamen, da dachtest du, okay, die bleiben jetzt so zusammen und dann wird sich irgendwo auf den letzten Kilometern vielleicht dann erst bei denen noch die weiteren Medaillen auslaufen. Aber da ist genau das eingetreten, was du gesagt hast. Erstmal in einem geisteskranken Tempo, die dann auch diesen zweiten Hügel dann wieder runterlaufen. Das haben auch noch relativ viele geschafft. Was aber dann doch einige offensichtlich nicht mehr so gut geschafft haben, ist damit umzugehen, was das für ein Damage auch in der Muskulatur offensichtlich hinterlässt. Und dass das dann gar nicht so einfach ist, wenn du plötzlich wieder im Flachen bist, den Schritt von vorher zu finden. Und da hat es dann einige zerbröselt. Also insofern total spannend, wie akribisch ihr das vorbereitet habt. Also auch von den Gedanken her, dass ja dann die Muskulatur immer noch so vorbereitet sein muss, dass man ja noch 10 Kilometer vor sich hat. Habt ihr da versucht, auch Strecken, gut, du hast schon gesagt, manche Dauerläufe oder spezifischere Dauerläufe erstmal mit bergab begonnen, irgendwie so höhenmetermäßig ein bisschen nachzubauen oder Programme irgendwo so reinzubauen bei euch zu Hause oder im Trainingslager?
Nee, also jetzt genau den Marathon so nachgelaufen bin ich nicht.
Es gab nämlich auch Leute, die Richard hat das erzählt, dass er die Strecke, glaube ich, viermal abgelaufen ist oder sowas.
Genau, Richard war tatsächlich viermal da. Nee, ich war leider nur einmal mit dem DLV die Strecke anschauen. Ist ja auch nicht so einfach, das muss man sich vorstellen, ist ja Verkehr auf der Strecke und Ähnlichem. Also ich habe jetzt auch kein Programm oder so vorher auf der Strecke gemacht. Klar, das hätte man alles noch optimieren können, theoretisch. Aber ich musste mich natürlich dann auch aufs Training konzentrieren.
Klar.
Aber ich glaube, es war halt so key, mit dem Bergablaufen früh zu beginnen. Denn wenn man erstmal, also in der Spitze bin ich 180 bis 200 Kilometer gelaufen. Wenn ich dann jetzt noch extremes Bergablaufen reinbringe, möchte dann jetzt noch meine Oberschenkel trainieren. Ja, also wozu führt das? Zu
Ja, klar.
Verletzungen.
Ja,
Also
ja, ja.
das ist nicht möglich. Das heißt, wir haben einfach gesagt, wir nutzen früh die Phase im Jahr, wo die Umfänge niedriger sind und versuchen uns da schon mal muskulär drauf zu konzentrieren und dann natürlich auch ein bisschen exzentrisches Krafttraining hinzuzufügen und ähnliches. Aber am besten übt sich Bergablaufen mit Bergablaufen, das ist klar. Und dann halt auch immer deutlich mehr Höhenmeter und angefangen mit langsamerer Geschwindigkeit und dann halt die Geschwindigkeit bergab gesteigert. Aber ist halt so die Waagschale, die man dann nehmen muss. Man kann in der Woche ja dann auch nur so viel machen. Man hat seine marathonspezifischen Einheiten, man hat den Long Run, dann habe ich immer noch diese kurzen Intervalle und dann möchte ich das Bergablaufen trainieren. Ja, und dann schwierig. Und wir haben auch vorher mit dem DLV, also mit dem medizinischen Team, auch mit Carsten Hollander, verschiedene Calls gehabt, wie man sich denn darauf vorbereiten kann und haben halt schon auch da als Team drüber vorher diskutiert. Und haben verschiedene Tipps dann auch bekommen vom IAT und ja, insgesamt vom Medical Team und wie man halt Übungen machen kann, um das vorzubereiten etc. Also mit dem Streckenprofil hat sich ja der ganze DLV vorher viel beschäftigt.
So, dann nimm uns jetzt nochmal mit in das Rennen selber rein. Ja, also der letzte Anstieg kommt, du bist top vorbereitet, du hast dich bis dahin ökonomisch gut verhalten. Unfassbar viele Menschen an der Strecke, jeder Dritte brüllt deinen Namen. Und wie ging es dir dann berghoch, bergrunter und danach?
Ja, ich muss erstmal sagen, also die ersten, also erstmal vor dem Start, fang da kurz nochmal an. Also erstmal morgens ging schon 5:30 Uhr los. Oh, es war echt früh. Wieder mit den Bussen und so weiter. Dann war man echt früh da. Dann hatte man so eine kleine Gerade, 200 Meter, da sind dann alle vor zurückgelaufen. Das hat natürlich die Aufregung nochmal nach oben gebracht. Und dann musste man schon den Callroom 30 Minuten vorher. Und ja, dann hatten wir eigentlich im Training vorher geplant, also alle haben ja diskutiert, Kühlungsstrategien, das große Thema. Haben wir vorher uns überlegt gehabt, dass wir ein Eisbecken nutzen, das haben wir auch im Training dann geübt, in das ich vorher reingehe. Und der Körper kühlt sich ja dann, also es ist nicht eiskalt, sondern es ist so 8 Grad, 8 bis 10, kühlt sich sehr schnell runter. Und dann hat man die Körperkerntemperatur einmal abgesenkt und steht dann eigentlich am Start und einem ist wirklich richtig kalt, also effektiver als eine Kühlweste oder ähnliches. Und damit hatten wir auch geübt und bis zuletzt war der Stand. Ich habe extra das Eisbecken mit nach Paris gebracht, dass das dann im Startbereich dann da steht. Aber kurz vorher im Technical Meeting wurde uns dann mitgeteilt, ja, nee, doch nicht. Das war dann ein bisschen doof. Gut, hat man natürlich so hingenommen. Man weiß ja, es gibt viele Unwegsamkeiten und man muss das immer dann mit einem Positiv-Mindset erstmal abstellen, dass man sich nicht ärgert.
Aber super, ich sag mal super, dass man das dann am Tag vorher erfährt, so, das ist ja prima.
So ungefähr, genau. Das ist natürlich dann super. Auch super, dass man das geübt hat, dass man nach Paris
Richtig,
genommen hat.
richtig,
So
richtig,
ganz toll.
ja.
Ja, gut, dann ging es Rennen los und ich hatte eigentlich so gedacht, also die Leute werden schon nicht so schnell, in Anführungsstrichen, schnell loslaufen, denn wir wissen ja, das Profil ist so krass und wir hatten ja auch ein bisschen, in Anführungsstrichen, Pech mit also Höchsttemperatur 32 Grad am Sonntag, die Männer hatten es ein bisschen kühler. Klar, morgens war es noch recht kühl, aber ich hatte so gedacht, 3:30er Schnitt, 35 Minuten wird schon reichen. Dann bin ich, ich glaube, 34, 40 oder so angelaufen. Das heißt eigentlich schneller, als wir geplant hatten und ich war ganz, ganz hinten im Feld. Also ich musste aufpassen, dass ich mich da nicht nervös mache, dass ich so hinterhergelaufen bin am Anfang, weil wir gesagt haben, wir fangen defensiv an und ich hatte, glaube ich, Platzierung 68 oder ähnliches bei 5, Kilometer 5 und 10. Und klar, mein Ziel war, ja, mein Platz in der Road to Paris, also das ist diese, wer das nicht kennt, also diese Startliste vorher, die basiert auf der persönlichen Bestzeit, da hatte ich Rang 49 zu verbessern. Und klar, wenn man erstmal sieht, so, okay, man ist echt so weit hinten, dann ist dieses persönliche Ziel erstmal, ja, nicht so nah. habe dann natürlich gehofft, wenn der Berg kommt, dann wird's besser. Und dem war dann auch so. Also sobald es bergauf ging, habe ich gedacht, okay, gut, jetzt kommt mein Teil. Und bin eigentlich ab da dann bergauf und auch bergab nur noch am Überholen gewesen. Und das dann auch noch im letzten flachen Teil, so dass es dann natürlich Spaß macht, wenn man überholen kann. Obwohl diese ersten 10 Kilometer mental recht hart waren. Also das war nicht so zum Genießen, zu sehen, puh, es fühlt sich hier echt, also es ist schneller, als ich mir vorgenommen habe und ich bin so weit hinten, wann kommt denn endlich dieser Berg und wird es dann besser? Und ja, so war es dann wirklich eigentlich Traumszenario, dann ja von 68 dann auf, glaube ich, 38 halt vorzulaufen und damit dann halt auch sich sozusagen das persönliche Ziel, was man sich gesetzt hat, erfüllen zu können und 11 Plätze vorher halt ins Ziel zu laufen. Und das war auch definitiv dann im Rahmen ja meiner Möglichkeiten. Und ja, auch später, als wir das Rennen jetzt analysiert haben, hat man halt gesehen, klar, wir haben alle weil natürlich aufgrund der Bedingungen und der Strecke nicht unsere Bestzeit laufen können, aber der Abstand auch von Meni und mir zu unserer persönlichen Bestzeit ist mit 6 Minuten recht ja gering im Vergleich zu manch anderen.
Also Dominika Meier, um nochmal den Namen komplett
genau.
Zu Hause zu nennen.
Und deswegen haben wir eigentlich beide also ein gutes Rennen an dem Tag auf jeden Fall abliefern können und waren auch beide im Ziel erstmal sehr überwältigt.
Wenn du jetzt sagst, oh, da habe ich am Anfang gezweifelt, hast du irgendwann zwischendurch mal gedacht, shit, jetzt muss ich hier doch schneller laufen? Also den Anlauf bis zum Bois de Boulogne war das ja grob, wo die erste Längenbesteigung war.
Ja, klar. Also man träumt ja vorher auch immer so, oh, Olympische Spiele und am besten, ich bin mal kurz im Fernsehen und laufe mal kurz vor. Und dann macht man genau das Gegenteil und läuft erstmal richtig hinterher. Also das ist eigentlich so nicht so das schöne Szenario, soweit ich ja dann auch weiß, alle, die das jetzt schauen und sehen so Laura am Ende des Feldes, die denken sich dann auch so, okay, bei der läuft's ja heute gar nicht. Oder so, was macht die da hinten? Und auch wenn mich halt Leute dann angefeuert haben, auf geht's, und das war so richtig so, auf geht's, so
mitleidig.
Oh Gott. Oh nein.
Zieh. So, zieh.
Ja, bleib da dran. Also das war echt so nicht so schön, aber es hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, da ein paar Plätze weiter vorzulaufen. Das hätte dann, wäre dann genau, also die Körner, die man dann halt gebraucht hat für das alles, was noch kommt, hätte sich das nicht gelohnt. Und dann am Ende geht man ja dann nicht nur ein bisschen ein, sondern wenn man eingeht, geht man ja richtig sterben. Und das ist halt das Horrorszenario. Und das galt es halt zu vermeiden. Oder halt im schlimmsten Fall sogar ein Ausstieg.
Ja, Sefan Hassan zum Beispiel war ja in der Steigung, ich weiß nicht, ob du das Rennen im Fernsehen nochmal angeschaut hast, nicht weit vorne. Und sie sah so aus, als würde ihr dieser, vor allem dieser steile Anstieg sehr, sehr schwer fallen. Schon auf den Boden geguckt, ne? Gar nicht mehr sich nach oben orientiert und so weiter und so weiter. War auch ein Stückchen weg von den zwei Führenden zu dem Zeitpunkt. Da hast du dann auch gedacht, okay, wird die jetzt wirklich damit nicht fertig? Ja, oder, weil sie hatte ja diese immense Belastung von der Bahn ja vorher, weil sie ja den Fehlstart hatte über die Bahn. Ja, weil das ja genau das ist, was du sagst. Wenn du schon ermüdet dann in so einen Hang reingehst, sie konnte wahrscheinlich auch kein Stück schneller laufen, aber sie war dann tatsächlich ja in der Lage, ich nehme jetzt mal an, weil sie eben auch die Geschwindigkeit von der Bahn natürlich ganz anders gewohnt ist, da hinten dann nochmal ein Tempo zu laufen, was für Marathon sehr, sehr gut war, für ihre Bahngeschwindigkeit natürlich immer noch Pillepalle war, ne? Das, weißt du, das sind halt so Punkte, ja, weil die Leute sind ja sehr unterschiedlich eben genau mit diesen spezifischen Voraussetzungen, obwohl sie alle kannten vorher, ein Jahr vorher, fertig geworden am Ende, ne? Das ist ja auch die Wahrheit, ne?
Ja, absolut. Und tatsächlich, also sah es platzierungsmäßig so aus, als wäre man jetzt weiter hinterher. Aber Sefan Hassan habe ich bis Kilometer 13, 14 auch wirklich, also noch gesehen. Und man hat, also mein Eindruck war sofort, puh, die versucht jetzt so Augen zu und warten wir mal ab. Aber die war nicht so euphorisiert wie andere, sondern die hat wirklich versucht, sich maximal zu schonen. Und hat so ziemlich auf den Boden geguckt und so, ja, wenn man im Dauerlauf ist und Augen zu und durch und möglichst keine Körner verschwenden und wieso ist das hier so lang? Also das hatte man auch wirklich
diese Frage wollte ich eigentlich immer schon mal stellen, ja.
Ja. Ja, und dann hinten raus natürlich ganz vorne die bekannten Bilder. Das war natürlich in Teilen, glaube ich. Ich glaube, für manche war es überraschend, für manche nicht so sehr. Klar, ich glaube, wenn jemand, in dem Fall Tigist Assefa, glaube ich, gekonnt hätte, hätte die auch versucht, früher sie noch loszuwerden. Aber so ist das dann halt manchmal im Rennen. Ich glaube, da war dann das Aushalten für sie lang genug erfolgreich. Lass uns einen Schritt weitergehen, weil das auch spannend ist. Führt uns nämlich dazu, dass du ja jetzt bald schon wieder an einer Marathon-Startlinie stehen wirst, Laura. Wie sah denn die Zeit nach dem Marathon, dem Olympischen Marathon aus, nach Köln, nach der Ankunft, nach der Feier? Da hat Ralf vorher auch ja gesagt, gab es ganz unterschiedliche Sportler-Stories. Manche sind erstmal gefühlt 4 Wochen Urlaub gefahren, haben irgendwie Strand oder Berge oder was auch immer genossen. Manche sind aber auch direkt schon wieder bei irgendwelchen Rennen gestartet. Wie sah das bei dir aus? Beziehungsweise wann hast du dann für dich beschlossen zu sagen, ja, es ist aber auch schon wieder ein bisschen zu lang ohne Marathon. Ich muss mich mal
Ich
wieder
brauche
dringend mal
dringend.
an die 42 Kilometer ranwagen.
Ja, tatsächlich war bei mir jetzt erstmal nicht so, dass ich nach Hause gekommen bin und hatte irgendwie Urlaub oder so, sondern ich habe halt versucht, mir vor den Olympischen Spielen natürlich viel frei zu halten. Und als ich dann zurückkam, lagen die ganzen Dinge an, die ich halt aufgeschoben habe. Also wir hatten sofort, ich arbeite ja in der Lehre, mit Studierenden, die hatten ihre Bachelorarbeiten, hatten alle noch da Fragen zu, die mussten die abgeben. Dann hatte ich einen ganzen Stapel Hausarbeiten und solche Sachen musste ich leider erstmal machen. Aber wenn man das natürlich mit einem positiven Gefühl machen kann, weil man eigentlich in einer sehr guten Verfassung ist, dann macht auch Arbeit in dem Moment Spaß. Also es war erstmal Alltag, aber wirklich sehr zufriedenstellender Alltag. Und da hatte ich dann auch erstmal komplett lauffrei. Die Beine haben sich jetzt auch erstmal nicht so nach Laufen angefühlt. Und war auch ganz froh, dann, dass man da jetzt erstmal nichts groß machen musste und sich deswegen eigentlich auch ganz gut auf die Arbeit stürzen konnte, weil dann, wenn man ja körperlich nicht so ausgelastet ist, dann freut man sich eigentlich, dass man mental halt eine Aufgabe hat, da an verschiedenen Dingen zu arbeiten. Gut, dann wollte ich aber gerne auch noch mal in die Berge. Also eigentlich jedes Jahr mache ich auch mit meinem Vater noch mal eine Tour, wo wir nur was zusammen machen. Und das haben wir jetzt vor ein paar Wochen dann nachgeholt. Da sind wir nach Mallorca spontan. Wir wollten eigentlich noch mal in die Alpen, aber da lag dann ja schon Schnee. Wollten da eine Hüttentour machen. Aber stattdessen sind wir dann ja als Trailrunning-Tour und Wandertour den GR221, den Trail auf Mallorca. Ich weiß nicht, manche kennen ihn vielleicht. Der geht einmal über die Insel von Port Andratx bis hinten Pollenza, beziehungsweise bis nach Alcudia. 160 Kilometer, so ein Trail. Und da haben wir auch dann, ja, also nur einen Trailrucksack mitgenommen, aber so einen Mini-Schlafsack und haben dann einfach irgendwo halt dann übernachtet nachts. Wir wollten eigentlich in diese Refugios, nur dummerweise waren die meistens zu oder überfüllt. Also das war auch, um das nochmal zu bringen, ein bisschen Kontrast. Also ist nicht so, dass man jetzt immer einen Luxus haben möchte. Nur vor dem Marathon möchte man
Ja,
natürlich einen Luxus haben,
ist
dass man da ein
ja
bequemes Bett haben möchte. Also ich habe da auch ohne Isomatte auf der Wiese unter dem Baum geschlafen und das war dann härter als das Bett im Olympischen Dorf, aber es stand ja auch da noch kein Rennen an. Dementsprechend mag ich es eigentlich schon, wenn es recht simpel ist und auch Campen und ähnliches macht mir Spaß. Deswegen, als ich dann in der Arbeit die Dinge fertig hatte, habe ich die Zeit genutzt, so ein bisschen wieder reinzukommen ins Laufen, auch wieder mit Trailrunning, ein bisschen Mountainbike fahren und ja, hatte mir schon im Frühjahr vorgenommen, dass ich gerne einen Herbstmarathon laufen möchte. Und deswegen war es für mich jetzt die Entscheidung, ja, eigentlich schon lange klar, dass es der Frankfurt-Marathon dann wird. Und möchte dann da einfach noch meine Saison jetzt abschließen.
Ja, als Hessin in Frankfurt, das ist ja auch ganz cool. Na, ich hoffe, du hast dir das Profil sehr gut angeschaut, weil das kommen schon ein paar harte Dinge auf dich zu.
Ja, die Brücke.
Genau, die eine Brücke. Ne? L305, ja, Brücke, schlag mich tot, ja. Nee, aber das Einzige, was ein bisschen länger ist, ist die Rückreise, ne, über die lange Landstraße, ne, immer geradeaus.
Ja, die finde ich aber gut. Die finde ich gut.
Da bist du
Ich
einer der
mochte
wenigen
damals
Menschen, die ich
schon.
kenne, die wirklich die Mainzer Landstraße als,
Ja.
wie soll ich sagen, favorisierten Streckenabschnitt innerhalb des Frankfurt-Marathons betrachtet. Das ist spannend. Warum findest du die gut? Also ich kenne das nur, da ist kein Mensch. Es ist sehr einsam. Es zieht sich wie Kaugummi, weil die so lang ist. Ist das für dich schon kopfmäßig Autopilot? Du bist auf dem Heimweg in die Festhalle, oder?
Genau. Also
Okay.
erstens, ich mag es sehr gern, also auch tatsächlich im Training, ich laufe sehr gerne mal out and back,
Ah
also in eine
ja.
Richtung, dreh rum und der Rückweg geht super.
Okay.
Da hast du genau in diesem Frankfurt dieses Gefühl, du läufst dann zurück. Und das finde ich super, das ist ein Punkt. Und zweitens, Klar ist da nicht so Riesenstimmung auf der Mainzer Landstraße und es ist recht ruhig. Aber ich finde, da kann man sich sehr gut irgendwie ja, konzentrieren. Und wenn wenig passiert, geht die Zeit manchmal schneller rum. Also ich gucke bei Marathon dann eh nicht zu viel auf die Uhr oder ähnliches. Also ich finde, ich kann man dem Abschnitt eigentlich, zumindest damals, als ich da gelaufen bin, meinen ersten Marathon 2017 gut abschalten. Und dann bin ich Staffel noch ein, zweimal gelaufen. Auch jedes Mal das Stück habe ich mir bewusst rausgesucht. Also ich finde das eigentlich ganz schön. Und danach kommt dann sozusagen der Lärm. Mhm. dann, wenn man durch die Innenstadt läuft. Und den Abschnitt, den finde ich eigentlich nicht so schön. Rechts rum, links rum. Das kommt einem dann fast länger vor, stimmt, als wenn man diese Gerade läuft. Deswegen finde ich eigentlich diese Gerade, man sollte die gar nicht so negativ jetzt irgendwie vor Augen haben, sondern sich eher denken, es geht geradeaus und dann biegt man ab. Also kommt es einem kürzer vor, anstatt wenn man eine kurvige Strecke läuft.
Und hat dein Vater dir jetzt wieder ein paar Sachen reingeschrieben in die Vorbereitung, die du so noch nie gemacht hast? Das ist ja die spannende Frage, weil ihr noch, also ist jetzt ja schon unmittelbare Vorbereitung logischerweise, aber habt ihr jetzt noch irgendwas mitgenommen aus dem, was ihr auf dem Weg zu den Olympischen Spielen schon mal gehört, gesehen, liegen gelassen hattet, was du jetzt dann transferierst in die nächste Vorbereitung?
Ja, also einerseits, dass man nicht so fixiert sein soll auf den Tag Anreise mit der Höhe. Mhm. Dann, dass man auch mit weniger optimalen Bedingungen im Vorfeld, also auf die man sich einfach so einlassen muss, weil sie halt so vom DOSB oder ähnlichem vorgegeben sind, dass man gar nicht mehr eine Wahl hat, sich einfach darauf einlassen muss und dann sagen muss, okay, das ist jetzt so. Also auch als Beispiel, man hat ja vorher bestimmte Dinge, die man essen möchte. Also ich esse zum Beispiel gerne am Abend davor eigentlich Kartoffeln, irgendein Gericht mit Kartoffeln. Im Olympischen Dorf gab es keine Kartoffeln.
Was?
Und dann da musste ich, ja, alles, ich habe keine ja, irgendwie war da keine Kartoffeln an dem Abend, dann musste ich Reis mit Hühnchen essen. Und so ist das dann halt. Also man hat dann auch keinen Rote-Bete-Saft oder irgendwelche anderen Dinge. Und trotzdem kann es sehr gut laufen. Also das ist auf jeden Fall ein gutes Learning gewesen. Also sich frühzeitig auf die Bedingungen einstellen, aber dann auch komplett von seinem Plan vielleicht mal abweichen. Ja, und dann diese Kombi mit Wandern und Trailrunning hat jetzt gut funktioniert. In der Vergangenheit hat aber auch Radfahren schon gut funktioniert. Es kommt natürlich immer ein bisschen drauf an, ja, was man favorisiert, aber das auch mal zu wechseln, steigert ein bisschen die Motivation, weil ich bin auch nicht so ein Mensch, dass ich immer das Gleiche machen kann, sondern ich mag Variationen und es soll ja auch Spaß machen. Also eine Marathonvorbereitung soll halt nicht sein, ich opfer mich das ganze halbe Jahr auf, nur für Tag X. Mhm. Und dann steigt ja auch dieser Druck total. Also wenn man sagt, okay, ich acker mich jetzt ab, nur bis Tag X. Und wenn dann Tag X nicht funktioniert, dann war alles umsonst. Sondern irgendwo muss ja eine Vorbereitung einem auch was zurückgeben. Und die muss Spaß haben. Man muss Spaß haben und muss viel erleben. Sich gleichzeitig aber auch neu fordern. Und gerade wenn man was Neues dann wählt, dann fordert man sich auch neu und vielleicht strengt man sich auch dann gerade mehr an, weil es einfach mal was Neues ist und nicht dieses Gewohnte. Und ich glaube, dass auch das was in der Zukunft uns ja wirklich weiterbringen kann. Also ich habe jetzt auch gemerkt, also auch Valencia war eine Vorbereitung, die war dadurch, dass Berlin kurz davor war und dieses Theater mit dem Startplatz war, nicht so ganz optimal und die war dann auch ohne Trainingslager in Kassel vorbereitet, dass ja ich auf jeden Fall in den nächsten Jahren auch noch schneller laufen kann. Also ich habe jetzt schon eigentlich die Augen auf nächsten Jahr. WM-Norm ist extrem hart. Ich jetzt, wenn ich das gesehen habe, 2:23:30. Aber eine 2:23er Zeit ist auf jeden Fall das, was ich mir nächstes Jahr aber auch zutraue mit einer optimalen Vorbereitung. Und da versuchen wir natürlich jetzt auch langfristig einen Aufbau zu machen. Ja, jetzt Frankfurt noch mitzunehmen auf dem Weg, da auch ein gutes Rennen zu machen, aber da ist jetzt nicht gleich wieder dieser Fokus, da muss man auch ehrlich sein, okay, ich laufe wieder Bestzeit. Weil natürlich, wenn jetzt vorher die Fragen kommen, ist noch ein bisschen Zeit, ja, was ist denn dein Ziel? Und am liebsten hören dann immer alle, ja, ich laufe Bestzeit, ich laufe Strengrekord, ich laufe dies, das. Also für mich wäre jetzt das...
Gewinnen wäre noch so ein Ding.
Ja, läufst du... ja, genau. Und ich meine, man muss mal realistisch bleiben, dass man nicht sagen kann, jedes Rennen ist ein Bestzeitrennen oder ähnliches, sondern da muss ja schon der Fokus wieder neu drauf sein, der Aufbau richtig sein und auch ein Rennen zu laufen, was nicht Bestzeit ist, sondern was trotzdem eine sehr gute Zeit ist, ist ein sehr gutes Rennen. Also dieses Streben nach immer, immer mehr kann natürlich dann auch gleich zu ja eigentlich einem negativen Mindset führen. Und da habe ich jetzt auch gesagt, okay, ich freue mich da drauf, das ist in Hessen, das ist in Frankfurt, da bin ich meinen ersten Marathon gelaufen und mein großes Ziel ist diese Zeit 2:23 im nächsten Jahr Und da arbeiten wir langfristig drauf hin.
Okay, dann müssen wir jetzt noch wissen, was ist eigentlich dein Ziel für den Frankfurt-Marathon? Nee, aber was mich schon interessiert, Olympia war ja in deiner Karriere wirklich auch so ein großes Ding, ne? Also, das ist ja klar. Merkst du, dass dich das jetzt mental zu einer anderen Herangehensweise geführt hat, an das tägliche Training, eine andere Leichtigkeit vielleicht, einfach ein anderes, also dass so ein Druck einfach weg ist, das einmal gemacht zu haben wollen in deiner Karriere?
Absolut. Also danach war wirklich das Gefühl, tiefenentspannt zu sein. Also so wirklich, also ich lege auf einer Wiese mal die Augen zu, alle Sorgen, es war vorne einem, also das war Wahnsinn. Ich glaube, das war gerade im Marathon auch so besonders, weil man erstmal irgendwie was Großes auch gelaufen ist und man ist kaputt. Und es war wirklich so ein Gefühl von Leichtigkeit, genau wie du beschreibst, also genau das Richtige gefragt, weil so war es auch. Und das nimmt man jetzt auch auf jeden Fall wieder weiter mit. Und zusätzlich ist es dieses Gefühl, also mit den Olympischen Spielen, es war bei mir... Also genau vor einem Jahr eigentlich im Kopf schon mal komplett abgehakt, dass das jemals was wird. Also Tokio, damals Olympianorm gelaufen und dann bitter das verfehlt, dadurch, dass ich nicht zu den besten dreien gezählt habe. Dann erstmal aus diesem Loch wieder rauskommen, dass man sagt, okay, in 3 Jahren ist ja wieder Paris und dann ist die Norm zwar härter und alle werden besser und ich versuch's nochmal. Und dann sagt man Berlin-Marathon, Berlin-Marathon und in Berlin wird abgerechnet und dann, ja, in Berlin hatte ich dann einfach aus verschiedenen Gründen nicht so das super Rennen. Es war ja trotzdem ein gutes Rennen, aber halt nicht das, was mich halt dann nach Paris gebracht hat. Und dann war eigentlich erstmal so, okay, Paris wird jetzt nichts, Tokio ist nichts geworden. Jetzt das nächste Ziel, LA. Und man war mit den Olympischen Spielen erstmal so, okay, ich muss, glaube ich, akzeptieren, dass das jetzt in Paris nicht passieren wird. Ich gebe mir aber noch diese eine einzige Chance, Valencia, wenn ich irgendwie starten kann. Und plötzlich ist man dann da und dann dreht sich die Welt wieder komplett. Und man sagt, oh, okay, jetzt auf jeden Fall Paris. Also das ist so ein krasses Auf und Ab der Gefühle gewesen mit den Olympischen Spielen. Dadurch, dass wir in Deutschland so viele gute Frauen haben im Marathon, ist es ja auch so, ein stetiges Messen und ja, ein stetiger Druck eigentlich und man kann nie locker lassen, weil man immer denkt, was machen denn die anderen, und das motiviert natürlich unheimlich, auch gerade nicht locker zu lassen, und glaube, das bringt uns aber auch alle nach vorne, dass wir sehen, okay, das sind die Zeiten, die jetzt gelaufen wurden, also die ewige deutsche Bestenliste wurde durch uns jetzt komplett vermischt. Ja, ich glaube mit Meni auf 3, mit mir auf 4, und klar, wir sehen jetzt halt, was ist möglich, und da wollen wir uns halt auch weiter steigern, und ich glaube auch, dass halt da die nächsten Jahre es weiter vorwärts geht, und man ist jetzt irgendwie mit Paris im Hinterkopf absolut motiviert. Also manchmal höre ich ja so, okay, es gibt ja, glaube ich, sogar diesen Begriff Post-Olympic Depression oder so.
Ja.
Ich glaube, so heißt das, ne? Würde ich jetzt erstmal, also Stand jetzt, so gar nicht für mich unterschreiben, sondern eher einfach ein Gefühl von innerer Dankbarkeit, Ausgeglichenheit und so irgendwie entspannter sein. Also jetzt gerade ist es ein sehr, sehr gutes Gefühl, und es wäre schön, wenn man das so bleibt und man das halt so mitnehmen kann und das einen auch jetzt so durch die nächsten Jahre Richtung LA tragen kann.
Gut, dass du es schon angesprochen hast, LA. Wie sieht der 4-Jahres-Plan bis LA schon so aus? Inwiefern ist der schon konkret abgeschlossen und liegt in der Schublade bereit?
Ja, ich hätte den ja dann auch nicht, den hätte ja dann mein Vater.
Ja, richtig, aber du und weißt wahrscheinlich schon, in welcher Schublade der bei euch zu Hause liegt, oder?
Ich will gar nicht wissen, was da dann draufsteht.
Alles Dinge, die ich nicht mag.
Wahrscheinlich, ja.
Als erstes, ja.
Na ja. Pass auf, Laura, ich würde sagen, erstmal herzlichen Dank, dass du wieder für uns Zeit hattest und so tief in deine Vorbereitung und Nachbereitung hast reinschauen lassen. Ich hoffe, dass dich die postolympische Euphorie möglichst lange trägt. Ja, bewahr dir das, weil nicht nur auf die Vorbereitung, die ihr ja wirklich hochspannend gestaltet habt, sondern vor allen Dingen auch, was du da ja für dich und für die Szene geleistet hast, das war schon außergewöhnlich. Und ja, die Stimmung beim Marathon hat uns allen auch ziemlich gut gefallen. Ja, da sind die Stakes high für Los Angeles. Da müssen sie erstmal was haben.
Genau, ich schließe mich an. Laura, vielen lieben Dank dir. Falls du noch jemanden grüßen möchtest, darfst du das gerne tun. Ansonsten werden wir natürlich wie gewohnt Laura in den Shownotes verlinken. Folgt ihr da gerne auf Instagram. Sie teilt da natürlich auch viel aus ihrem Trainingsalltag. Den detaillierten Blogbeitrag von Polar Flow werden wir auch verlinken für all die Nerds, da haben wir ja zwei, drei bei uns auch in der Hörerschaft, die da so einen richtigen Deep Dive machen wollen, könnt ihr auch nochmal ganz detailliert nochmal nachlesen. Und genau, ansonsten würde ich sagen, Laura, das letzte Wort gehört dir und ich sage auch nochmal vielen Dank.
Ja, vielen Dank euch beiden, dass ihr ja, mich gefragt habt, nochmal zu euch zu kommen und hat mir viel Spaß gemacht. Und Grüße gehen natürlich immer raus nach Kassel zu allen, die jetzt auch noch bei immer schlechter werdendem Wetter im Habichtswald und an der Fulda unterwegs sind. Und ja, man muss sich auch in Nordhessen beim Laufen immer grüßen, auch wenn das nicht so üblich ist.
Das ist schon mal sehr gut. Sehr wichtig.
Das ist stark.
Das absolut. Ja, dann lauft doch einfach mal alle, ja, egal wo ihr seid, ja, ob in Deutschland oder sonst wo, lauft doch alle am Wochenende mal und grüßt jeden Jogger oder jeden Joggerin, die euch entgegenkommt. Einfach mal so. Ja, mit einem, vielleicht sogar, wenn ihr es schafft, mit einem kleinen Lächeln, ja, je nach Geschwindigkeit und Belastungsschema, ja, ihr werdet überrascht sein. Ja, probiert es einfach mal aus.
In diesem Sinne, viel Spaß beim Laufen am Wochenende. Wer in München läuft, wir drücken die Daumen und dann hören wir uns in alter Frische nächste Woche wie gewohnt.